So, wie die letzten drei Folgen, auch hier wieder ein Witz, um unser Publikum zu belustigen. Also, Heinrich, bei der Marine nehmen Sie jetzt nur noch Nichtschwimmer.
Warum?
Die verteidigen nämlich die Schiffe länger.
Herzlich willkommen zur 11. Folge von Geschichtsgulasch. Ja, 11. Folge ist mittlerweile schon. Wir sind Martin und Heinrich. Martin hat heute die Folge vorbereitet. Ich höre mir das Ganze an und werde ein bisschen interagieren. Heute geht es um die Schlacht von Abukir.
So, also um die Schlacht von Abukir soll es heute gehen. Du warst ja letzte Folge dran, demnach
Richtig.
bin ich wieder dran. Also, Abukir, bisher hatten wir einmal den Angriff auf Pearl Harbor und das war ja schon eine Seeschlacht. Aber alle anderen Folgen, ist dir sicherlich aufgefallen, waren bisher Landschlachten.
Ist mir auch gefallen, ich war dabei, ja.
Ja, klar. Und das
Obwohl
soll.
Pearl Harbor ja nur so halb Seeschlacht war,
Ja,
war
das
ich da
stimmt.
doch
Ja,
größtenteils.
im Hafen da. Genau. Aber das soll sich heute vollends
Ich bin
verändern.
gespannt.
Denn es ist auch keine moderne Seeschlacht, sondern eine noch aus dem Segelkriegszeitalter. Also mit diesen richtig großen Segelschiffen und mit den Kanonen.
Schön,
Es
schön.
soll also heute um die Schlacht von Abukir gehen und diese fand am 1. bis auf den 2. August 1798 statt. Und die Kontrahenten waren Frankreich und Großbritannien.
Üblich.
Und wenn du das Jahr 1798 hörst,
Ja.
was ist in Frankreich vorher schon passiert? Was haben
Da war
jetzt
die Französische
ganz
Revolution.
genau, das wollte ich hören.
Hast du 98 oder 89 gesagt?
Die ist jetzt 98, also nicht die Französische Revolution, sondern die Schlacht ist 98.
Genau. Französische Revolution ist 89, das heißt,
Genau.
die ist schon vorbei. Ja, genau, die ist auch, denke ich mal, ganz vorbei. Napoleon war erst ein bisschen
Gan
später. Nein, oder war schon
nee,
da?
nee,
Okay.
ist richtig. Weil
Okay.
jetzt fangen die Koalitionskriege an.
Koalitionskrieg, sehr gut.
Weil
Ah,
das war ja nur
gutes
der
Wissen, ja.
Auftakt. Nur noch mal ein bisschen Vorgeschichte jetzt. Wie wir alle wissen, fand die Französische Revolution 1789 statt. Und zwar am 14. Juli begann sie mit dem Sturm auf die Bastille.
Das lernen
Das,
alle im Geschichtsunterricht.
genau, das haben wir hoffentlich alle noch im Kopf. Und wie wir auch wissen, rollten da wie wild die Köpfe. Also alles, was da nicht bei drei auf dem Baum war, wurde von der Guillotine hingerichtet
Schönes Gerät, ja.
mit dem Höhepunkt 1793 unter der Schreckensherrschaft der
Von
Jakob.
Robespierre.
Genau, unter den Jakobinern.
Richtig.
Und so wurde natürlich auch der König, oder was heißt natürlich, aber so wurde der König Ludwig der, weißt du es?
14 war der Sonnenkönig
Ja.
und dann 16.
Richtig.
Ah.
Ludwig der 16. mit seiner Frau Marie Antoinette, hat man auch bestimmt schon mal gehört.
Antoinette.
Und die wurden am 21. Januar 1793 mit der Guillotine hingerichtet.
Ja.
Und das sorgte dann endgültig dafür, dass die umliegenden Monarchien wirklich sauer auf Frankreich waren und in Frankreich eine große Gefahr gesehen haben. Denn das ist natürlich
Nein, wir wollen
klar,
keine Könige töten.
wenn in Frankreich, nicht in Frankreich, wenn in den umliegenden Monarchien auf einmal die Leute sehen, dass in einem anderen Land die Menschen da einfach ihre Herrscher hinrichten, warum sollten sie es auch nicht in dem Land machen? Und das führte dann dazu, dass Großbritannien, Spanien, Portugal, Preußen sowie ganz viele deutsche und italienische Staaten Frankreich den Krieg erklärten. Und anfangs feierten die Monarchen viele Erfolge, aber die wurden dann nach und nach zurückgeschlagen von den Revolutionstruppen. Genau. Und 1795 kam es sogar schon dazu, dass die Niederlage, die Niederlage, die Niederlande,
Das ist ein Unterschied.
ja, das ist ein Unterschied, die Niederlande von den Franzosen besetzt wurden. Also die Revolutionsheere und die sich als neue Republik sehen, schaffen es endlich, gegen die Monarchen sich zu behaupten und fallen in die Niederlande ein. Und noch im selben Jahr, also 1795, schlossen Preußen und Spanien mit Frankreich Frieden. Also die größten Widersacher.
Ja.
Und daran beteiligt war kein geringerer als, du hast es vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, wer glaubst du ist jetzt so der aufstrebende Mann in Frankreich?
Napoleon.
Genau,
Ach so, okay.
Napoleon Bonaparte. Bonaparte.
Sehr
Und
schön.
bereits mit 24 Jahren, und zwar am 22. Dezember 1993, wurde er der Kommandant der Artillerie der Italienarmee. Also da fing seine militärische Laufbahn so richtig an. Und durch das Chaos der Revolution hatte er natürlich auch viele Möglichkeiten aufzusteigen und sich da irgendwie.
Wieso hieß jetzt Italienarmee für unsere Zuschauer,
Weil
Zuhörer?
es einfach eine französische Italienarmee gab. Also die quasi jetzt für die italienischen Staaten zuständig war. Oder dort hauptsächlich operiert hat. Genau. die Italien-Armee. Hups. Und,
Hups.
Und nach einigen politischen Rückschlägen, politischen, nicht militärischen, schlug er einen Aufstand nieder am 5. Oktober 1795 und das war dann sein endgültiger militärischer Durchbruch. Und 1796 wurde er dann Oberbefehlshaber der Italien-Armee, also einer gesamten Armee. Und dort besiegte er dann Österreich und viele italienische Kleinstaaten. Und das zwang Österreich letztendlich dazu, einen Frieden auszuhandeln. Und das ging mit massiven Gebietsverlusten einher. Und zwei Republiken wurden gegründet auf italienischem Boden, die aber mit Frankreich verbündet waren. Und overall kann man sagen, Frankreich schaltete einen Konkurrenten nach dem anderen aus.
Ja. Es ist interessant, wie militärisch mächtig die damals waren und dann... Da seitdem gar nichts mehr kam.
Naja, na, ganz so war es ja nicht.
Ein bisschen übertrieben dargestellt, aber.
Aber naja, ja. Auf jeden Fall war Frankreich mittlerweile so mächtig, dass, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nur Frieden geschlossen wurde zwischen Spanien und Frankreich. Jetzt aber sogar Spanien als Verbündeter von Frankreich eingesetzt wurde. Und 1798 war Großbritannien im Endeffekt der letzte richtige Gegner von Frankreich. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Portugal und so noch da waren, aber die waren militärisch sehr, sehr unbedeutend. Ja. Also war im Endeffekt nur noch die Inselstaaten Großbritannien gegen Frankreich. Und Frankreich und England konkurrierten ja seit einer sehr langen Zeit miteinander, bis die sich dann in dem modernen Zeitalter annähern und dann einen anderen Feind, und zwar im Deutschen Reich, hatten. Sollte es noch ein bisschen dauern, die waren lange Zeit verfeindet, man denke nur an den Hundertjährigen Krieg. Also war lange Zeit sehr, waren große Konkurrenten. Und ja, wie gesagt, ab dem Jahr 1798 hieß es eigentlich nur noch Frankreich gegen Großbritannien. Und Frankreich verfügte über eine besser ausgebildete und vor allem besser geführtere Landarmee. Die Briten allerdings über eine, ich will nicht sagen bessere, aber eine, ihr Fokus lag auf der, klar, weil es Inseln sind, auf der Navy, also auf den Schiffen. Die Franzosen und die Spanier, die ja verbündet waren, hatten ungefähr die Waage hat sich gehalten, also die hatten ungefähr gleich viele Schiffe. Aber ja, also man kann noch nicht sagen, von wie sich das später entwickelt hat, dass Großbritannien die eine Seemacht war, sondern eine Seemacht.
Ja.
Also das Ergebnis, um einmal ein Zwischenfazit zu ziehen, bereits im Oktober 1796 gab es kaum noch britische Schiffe im Mittelmeerraum, denn man hatte Angst vor einer französischen Invasion der Inseln.
Okay.
Und dadurch hat man die Schiffe abgezogen und zum Ärmelkanal geschickt, dass sie da den Übergang überwachen und dass da keine Invasionsflotte rüber kann.
Ja.
Zudem haben sie verschiedene Marinehäfen an der Atlantikküste einfach blockiert und ihre Flotte davor gestellt, sodass die Franzosen dort nicht mehr handeln konnten, weil die Franzosen hatten einen entscheidenden Vorteil, sie konnten zum Mittelmeer und zum Atlantik gleichzeitig.
Wirtschaftssanktionen also.
Naja, gar nicht mal so wirtschaftlich, aber sie mussten einfach nicht so weit segeln wie die Briten, um...
Nee, ich meinte, die Briten haben mit ihrer Blockade die
Wirtschaft. Ja, aber vor allem auch das feindliche Militär im Hafen gehalten.
Ja.
Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass sie nicht mehr ins Mittelmeer kommen, die Briten, weil die Spanier zumachen unten. Der letzte Hafen nämlich war, na gut, das machen wir gleich nochmal, das war Gibraltar, das ist ja an der Südspitze von Spanien, das war der letzte Stützpunkt, der zum Mittelmeer gereicht hat für die Briten. Und die Franzosen konnten ganz einfach über ihr, in Südfrankreich grenzt ja an Mittelmeer, können einfach über ihre Häfen dort im Mittelmeer frei kooperieren oder operieren und die Briten eben nicht. Und tatsächlich hatte Napoleon eine Invasion geplant und hatte die Häfen der Atlantikküste jedoch inspiziert und hat aber wahrscheinlich genau deswegen, weil er diese Royal Navy dort gesehen hat, gesagt, okay, nee, das kommt jetzt erstmal nicht in Frage. Es herrscht also, grob gesagt, eine Pattsituation. Die Engländer beziehungsweise die Briten warten vor den Häfen und die Franzosen sind in den Häfen und die kommen halt nicht auf die Insel rauf und die wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Und hast du eine Vermutung, wie es denn jetzt weitergeht, was Napoleon jetzt als nächstes, wenn du mal in die Geschichte zurückblickst, Großes versucht hat?
Nein, ich habe keine Vermutung.
Den Ägyptenfeldzug. Sagt dir das irgendwas?
Ja, sag mir schon was, aber ich will jetzt nicht drauf kommen, dass es chronologisch danach kommt.
Ja, also das ist wahrscheinlich deswegen gekommen, weil er gesagt, er kann auf europäischem Boden erstmal nichts machen. Die Konkurrenten sind besiegt, bis halt auf Großbritannien, aber die sind halt auf ihrer Insel mit ihren Schiffen und da kommt er nicht so rüber. Deshalb wird der Ägyptenfeldzug beschlossen. Und er hatte Angst, dass sein Ruhm in Italien, den er ja geholt hat, schnell verblassen würde und er brauchte dringend neue Siege.
Image hochhalten.
Image hochhalten, ganz genau. Wie gesagt, mit Preußen und Österreich und Spanien war Frieden geschlossen und es musste nun also ein neuer Feind her, am besten sogar, wie er England bzw. Großbritannien schwächen sollte, weil Frankreich natürlich auch dringend Geld brauchte, weil bereits 9 Jahre lang Revolution mit dauerhaften kriegerischen Auseinandersetzungen.
Das geht ihnen auf die Kasse.
Das geht richtig auf die Kasse. Und so wird das Ziel gesetzt auf Ägypten. Weil außerdem rechnete man mit den Osmanen, die ja Ägypten zu dem Zeitpunkt in ihrem Reich hatten, mit schnellen Siegen und mit wenig Widerstand, da diese hauptsächlich auf Pferde setzten. Und wenn du eine Armee hast mit der Artillerie, kannst du die Pferde eigentlich relativ einfach besiegen. So galt es zu der Zeit. Und man konnte auch eine ganz große Sache von Ägypten aus machen, weil Ägypten grenzt ja ans Rote Meer. Und vom Roten Meer aus kommt man in den Indischen Ozean. Und an den Indischen Ozean grenzt, wer jetzt gedacht, Indien. Und Indien ist die reichste Kolonie der Briten. Also wenn man jetzt Ägypten beherrschen würde, könnte man von dort aus weitere Pläne machen, um Indien zu erobern, beziehungsweise den Briten aus der Hand zu schlagen. Und Indien war mit Abstand mit der East India Company, war wirtschaftlich von immensem Wert.
Ja.
Also wenn sie das den Briten abluchsen könnten, wäre es eigentlich fast gelaufen für die Briten. Aber dafür müssen sie halt Ägypten.
Und dann erstmal hochfahren. So.
Ja, genau. Aber von dort aus kommen sie dann zumindest, haben sie das Sprungbrett weiter. Und Ägypten sollte dann zusätzlich eine französische Kolonie werden. Und die Punkte klingen ja alle sehr einleuchtend. Und dann hat man sich zusammengesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass man eine Expeditionsarmee aufstellt. Und diese Aktion sollte aber strengsten geheim sein. Denn die Briten sollten ja verdammte Achsen nicht bemerken, dass sie da eine Invasion bereit machen, um Ägypten zu erobern. Und insgesamt waren es über 30.000 Soldaten. Und es gibt sogar, ich habe eine Doku gesehen von ZDF, die besagt, dass es 54.000 Soldaten waren. Also eine große Spanne. Davon gab es fast 3.000 Kavalleristen und 1.230 Pferde. Klingt ein bisschen komisch, warum es mehr Kavalleristen als Pferde sind, aber...
Ja, wesentlich mehr, fast mehr als doppelt.
Ja, genau, aber es sind eher die Reiter ausgefallen als die Pferde.
Echt?
Ja.
Okay, ich hätte gedacht, Pferde gehen viel eher drauf.
Und deswegen hat man, also man muss sich das erstmal zu der Zeit vorstellen, dann irgendwie da 1.200 Pferde richtig zu verschiffen auf die ganzen...
Das ist eine Menge, ja.
Genau, und dann noch circa 100 Geschütze dazu.
Ja, die sind relativ schwer.
Ist alles. Damals
noch gewesen, also.
Genau. Und begleitet wurden die Transportschiffe von einer für die damaligen Verhältnisse sehr großen Flotte, und zwar 13 Linienschiffe und 4 Fregatten. Kommen wir gleich noch drauf alles zu, was das mit Schiffsklassen und so ist.
Okay.
Und die Armee wurde in mehreren Häfen gleichzeitig aufgestellt, um, wie gesagt, das Vorhaben zu verbergen. Also damit überall so kleine Sachen.
Nicht so auffällig ist, ja.
Ganz genau. Und da ist zum Beispiel der Haupthafen zu nennen, ist in Südfrankreich Toulon.
Toulon, ja klar. Okay.
Der ist der wichtigste. Aber dann auch noch in Marseille, Genua oder auf Korsika.
Ja, alles bekannte Orte.
Da hat man überall, ne, der Korse, also Napoleon kommt ja aus Korsika oder von der Insel. Ja, und da hat man dann die Schiffe nach und nach aufgebaut, die Männer zusammengezogen und logistisch das alles geplant. Und am 20. Mai 1798, alles was jetzt passiert ist 1798, brach ein Teil von Toulon aus auf. Und in den Folgetagen stießen die meisten übrigen Schiffe dazu. Also ne, ein Konvoi ist losgefahren und aus allen Häfen kamen dann immer mehr dazu, dass es eine große Masse war. Und insgesamt beförderten 280 Handelsschiffe bzw. Transportschiffe die besagten Truppen. Also wirklich eine sehr große Zahl. Aber es würde nicht zu einer Schlacht kommen, wenn die Briten davon keinen Wind bekommen würden. Und so ein großes Unternehmen blieb natürlich trotz der Geheimhaltungsversuche nicht unbemerkt. Also man hatte ja auch Spione oder so, die das bemerkt haben und weitergegeben haben. Man wusste aber bis Mitte April nicht, was genau jetzt mit der Flotte geschehen sollte. Also wohin sie sollte. Man hatte jetzt ja, man hat gesehen, okay, die haben eine Invasionsflotte, aber wo wollen die jetzt damit hin?
Ja.
Es gab sogar Vermutungen, dass sie ins Schwarze Meer wollen und dann mit Russland irgendwie was
Okay.
machen wollen. Das sollte Napoleon erst ein paar Jahre später versuchen mit Russland und sollte da kläglich scheitern, aber das ist eine andere Geschichte. Und der Admiral der französischen Begleitflotte, also von diesen 13 Linienschiffen und 4 Fregatten, also insgesamt 17 Schiffen, hieß François Paul, nee, Paul Brueys de Gallier.
Wunderschön ausgesprochen.
Ja, wunderschön. Allgemein, was die Namen angeht, wir packen sie in die Shownotes. Es kommen jetzt ja noch viele französische Namen vor. Und dann kann man sich die im Internet anhören oder so. Also, weil meine,
Falls man da Bedarf hat.
falls man da Bedarf hat, weil meine Französischkenntnisse sind einfach mal geringer als alles andere. Und diesen General werde ich jetzt einfach nur noch de Gallier nennen.
Oh, so
Also nicht den
legitim.
ganzen Namen. So. Und die britische Admiralität befahl dem Admiral Horatio Nelson, einer der berühmtesten Admiräle
Englisch
der,
kannst du, ja?
ja, den Engl einer der berühmtesten Admiräle. Und der hat schon für sein Königreich, für seine Monarchie, hat er einen Arm und ein Auge für Britannien verloren in den Schlachten.
Bisschen piratenmäßig so, also sehr piratenmäßig, so eine Augenklappe und dann so ein Holzarm,
Ja, fehlt nur noch das Bein eigentlich und dann
also.
ist gut. Und er hatte dann die Aufgabe, mit seinen Schiffen, mit seiner Flotte, die Verfolgung aufzunehmen von diesen Schiffen.
Frage ist doch jetzt, sind die französischen Schiffe schneller, also überlegener?
Das wirst du, wenn
Ach,
alles,
spannend, es wird
das werden
spannend.
wir alles noch, es wird viele ungeahnte Änderungen, nee, nicht Änderungen, aber Wendungen, Änderungen, wie auch immer, genau. Man ahnte schon, dass man Ägypten als Ziel hatte, also Napoleon, doch.
Nachdem sie dann weiter voran waren, oder wie?
Na, also die haben noch in den Häfen gebaut, die sind noch nicht losgefahren.
Achso.
Man hat, während die das vorbereitet haben, schon geahnt, okay, das könnte nach Ägypten
Ja, weil du
gehen.
eben meinst, noch mit Russland und so.
Ja, genau, genau, aber man hatte als eine Option auch, also eine von vielen war Ägypten.
Okay.
Und diese Nachricht, wo man dann nach und nach rausgefunden hatte, okay, das ist das wahrscheinlichste Ziel, kam jedoch nicht zu Nelson, weil der war weiter südlich stationiert und übersehene Botschaft, das dauert mehrere Wochen, bis die dahin kommt. Und als die Nachricht dann kam, war es viel zu spät. Denn Nelson hatte seinen Hafen am 9. Mai bereits verlassen, 1798. Und jetzt kommt's, als am 20. Mai, wie erwähnt, die Flotte der Franzosen auslief aus Toulon. So, und wie gesagt, die sind jetzt am 20. Mai ausgelaufen und Nelson ist ja schon einen Tag früher gestartet und hatte ja den Auftrag, die zu finden. Und er war dann schon an dem Tag, als sie ausgelaufen sind, lag er auf Lauer. Und er lag circa 70 Seemeilen südlich von Toulon, also eine eigentlich optimale Position, vor Lauer. Und doch am
Vorlauer.
21. Ja, Mann. Doch am 21. Mai, ne? Ich werde Daten oft, damit es nicht verwirrend ist. 20. Mai laufen sie aus. Nelson wartet, aber einen Tag später, am 21. Mai, kommt ein Sturm und
Da kommt ein Sturm.
da kommt ein Sturm um die Ecke und vernichtet, nein, nicht vernichtet, aber beschädigt die Flotte von Nelson. Das führt dazu, dass viele Schiffe, wie gesagt, beschädigt wurden, auch vor allem sein Flaggschiff, und die mussten repariert werden. Und die sind dann in alle Himmelsrichtungen zu irgendwelchen Häfen und haben das irgendwie repariert und sind dann zu dem eigentlichen Sammelort zurückgekommen und dort erhielt er nochmal ein bisschen Verstärkung, aber nur drei Fregatten haben den Weg nicht mehr ganz zurückgefunden, weil einen so einen Punkt zu
Das heißt, wie viel
bestimmen,
hat er noch?
das kommen wir gleich
Es wird
zurück.
immer spannender.
14 Schiffe ungefähr.
Okay.
Aber ja, er sammelt seine Flotte, aber wie gesagt,
Aber
dieser Zack.
wie konnte er die reparieren? Also
Naja,
er.
er ist so um Häfen gefahren.
Ja, aber die Häfen gehören ja nicht ihm, sondern
Naja,
von
aber
der
es war zum
Fahne.
Beispiel von Königreich Sizilien oder Neapel, die waren Verbündete von den Briten. Und die haben dann in den Häfen, das ist ja.
Da hat Abu ja nicht interagiert?
Also zumindest nicht so, dass er. Nee,
Okay.
also nein. Er hat hauptsächlich da die zentraleuropäischen Monarchien. Aber wie gesagt, in Oberitalien viel, aber Neapel und Sizilien ist ja, ne?
Okay.
Ist klar, ist einfach weiter südlich. So. Aber der Sturm hat jetzt natürlich Nelson wichtige Zeit gekostet, denn in der Zeit sind die Franzosen einfach an ihm vorbeigesegelt. Und Nelson war klar, dass der Sturm samt Reparation ihm viel zu viel Zeit gekostet hatte und die französische Flotte war bereits verschwunden. Und er hatte ja, das dürfen wir nicht vergessen, noch nicht die Nachricht, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sie nach Ägypten fahren werden.
Ja.
Und am 13. Juni 1798 erfuhr er, dass die Flotte der Franzosen bei Sizilien gesehen wurde. Also, ne, jeder kann sich die Karte vorstellen. Die Franzosen haben es jetzt bis nach Sizilien geschafft. Nelson natürlich, der da gewartet hat vor Toulon, Segel gesetzt und ab nach Sizilien. Und er ist zuerst noch, hat in Neapel einen Zwischenstopp gemacht und ja, hat nochmal Vorräte aufgefüllt und wollte sich dann nochmal neu erkundigen, wo sie jetzt wirklich sind. Und er erfuhr dann, dass die Franzosen Kurs Richtung Malta, also nochmal südlicher von Sizilien, Malta ist ja nicht weit weg von Sizilien, dass die auf Malta Kurs gesetzt haben. Und am 18. Juni 1798 verließ Nelson dann Neapel und segelte schnurstracks nach Malta. Malta war in der Zwischenzeit kampflos eingenommen worden. Das war ein Königreich Malta, aber waren halt da die paar Inseln. Und das ist gut. Und genau, dort kam er dann an und fand 3000 Soldaten von den Franzosen, die zurückgeblieben sind, als Garnison auf Malta. Und das hat er dann gesehen.
Konnte aber nicht so viel gegen machen,
oder? Konnte gar nichts machen, also hat er dann so hingenommen. Und Napoleon hat den ganzen Staatsschatz mitgenommen von Malta, aber das Spiel wollte ich nur mal sagen. Und am 19. Juni segelten die Franzosen dann weiter Richtung Ägypten von Malta aus. Und das ist ein Tag, jetzt nochmal, am 18. Juni läuft Nelson aus Neapel aus und am 19. verlassen die Franzosen Malta.
Ja.
Also ist immer noch eine Versetzung zu erkennen. Und am 22. Juni erfährt Nelson dann von der Eroberung von Malta und eine Falschinformation kommt ihm zu, und zwar Napoleon habe bereits am 16. Juni Malta verlassen.
Darf ich kurz?
Ja, stimmt. Ne? Also alle merken 16. Juni. Und jedenfalls am 16. Juni hat Nelson jetzt gedacht, haben die Malta verlassen.
Aber es war erst später.
Genau, aber er hat jetzt gedacht, die haben 2 Tage Vorsprung.
Warum hat er eine falsche Information gehabt?
Weil das einfach an ihn so weitergegeben wurde. Das war einfach, man weiß es nicht, ich habe gelesen, mit dem Handelsschiff, entweder wussten die es nicht besser oder sie haben ihn bewusst angelogen, okay. Oder wie auch immer. Vielleicht wurden sie bezahlt von den Franzosen. Aber Nelson denkt jetzt, die sind 2 Tage voraus und jetzt gibt er richtig Gas und seine Flotte ist die
beste. Ja, ist schwierig, mit dem Segelschiff Gas zu geben, aber er hat das Beste gegeben.
Der Wind ist sehr günstig und seine Flotte ist die best ausgebildete und das ist ja eine Segelkunst, ist es ja.
Ja.
Und die Briten verstehen, wie gesagt, das Segeln und sind enorm schnell, 150 Seemeilen innerhalb von 24 Stunden.
Haben wir da einen Vergleich irgendwie? Also, es ist wahrscheinlich schnell und viel.
Ich habe jetzt keinen Vergleich rausgesucht, aber ja, 150 Seemeilen, glaubt mir einfach, ist viel,
okay,
ist schnell. Und am 22. Juni, an dem Tag, wo Nelson erfuhr, dass sie auf Malta sind, waren die Franzosen keine 30 Seemeilen von Nelson entfernt.
Aha.
Aber in derselben Nacht überholten die Briten die Franzosen. Aber es war Nacht.
Also haben sie nicht gesehen?
Die haben sie nicht gesehen.
Ungünstig.
Die Briten sind dann an denen vorbeigerast, nach Ägypten und haben die Franzosen dabei überholt. Und du musst dir vorstellen, so eine riesige Flotte kann man eigentlich nicht so leicht übersehen, aber sie haben es ja trotzdem übersehen. Und ich denke mir immer, ist so alles purer Zufall. Ich meine, hätte dieser eine Händler das nicht falsch erzählt, dann wären die vielleicht am Tag bei denen vorbeigesegelt, hätten die gesehen und an irgendeinem Schiff war Napoleon drauf und vielleicht wäre Napoleon an dem Tag dann schon gestorben. Aber das ist...
Spekulation.
Das ist pure Spekulation. Aber nur von wegen, das ist das Faszinierende dabei, also mitten in der Nacht überholen die Briten jetzt die Franzosen, ohne sie zu sehen und setzen Kurs Richtung Ägypten. Also
muss Nelson ja wirklich ein guter Kommandeur gewesen sein, wenn er da wirklich so viel rausholt aus
seinem Truppen. Er ist ein Genie. Und am 28. Juni waren dann die Briten in Alexandria. Also Alexandria ist die Stadt, um die es geht. Das ist ja
Und haben gemerkt, das sind keine Franzosen.
Genau, sie sind da angekommen und, wo sind die Franzosen?
Was ist passiert?
Ja, genau. Die denken halt, hallo? Und dann fragen sie die Einheimischen und die sagen auch, nee, hier waren keine Franzosen. Also wir haben hier nie Franzosen gesehen. Und die jetzt, okay, füllten das Trinkwasser auf und schon ging die Reise weiter. Sind dann wieder hochgefahren, logischerweise, und sind...
Die entgegengekommen dann den Franzosen.
Nee. Weil die haben jetzt versucht die Ostküste. Die sind jetzt zuerst zur Türkei gefahren und dann nach Kreta und dann wieder zurück nach Sizilien. Werde ich gleich noch ein bisschen. Weil, ich hatte ja am Anfang gesagt, es war ja auch möglich, dass sie ins Schwarze Meer wollten. Das war zumindest noch Nelsons Information, dass sie gedacht haben, sie fahren zum Schwarzen Meer. Aber 24 Stunden, nachdem sie den Hafen verlassen haben, kamen die Franzosen in Alexandria.
Die verpassen sich immer zu.
Und Nelson schlug dann, wie gesagt, Kurs Richtung Türkei, weil die Franzosen auch ins Schwarze Meer hätten wollen können. Vielleicht.
Hätten wollen können, ja.
Und ja, Die Franzosen entluden dann ganz entspannt ihre Landtruppen und haben da alles vorbereitet, ne? Die haben alles entladen, Pferde runter, Kanonen runter, Soldaten runter.
Gab es da Widerstand in Ägypten?
Nicht beim Ausladen, aber ja. Aber da gab es zum Beispiel die Schlacht an den Pyramiden, die Napoleon mit Abstand gewonnen hat. Halt Napoleon, ne? Und am 4. Juli, wir sind im Juli, du merkst, ich sag Juli und wir sind im Juni schon gestartet und die Schlacht ist im August.
Ja, okay.
Am 1., 2.
Die Folge August. Geht jetzt schon 25 Minuten. Die letzte war etwas kürzer mit 22 Minuten, merken wir. Aber wir sind immer noch nicht bei der Schlacht angekommen.
Okay, ja, das bleibt weiter spannend. Das wird richtig spannend. Und am Juli war Nelson dann an der türkischen Küste, von dort aus dann nach Kreta und am 20. Juli war er wieder bei Sizilien. Und da hat er dann wieder Handelsschiffe befragt. Und die haben ihm dann gesagt, dass die Franzosen jetzt doch in Alexandria sind.
Ungünstig, der dachte ich auch, was
der muss sich, der muss sich richtig verarscht gefühlt haben.
Ja.
Und am 29. Juli segelte er dann wieder nach Alexandria. Und am 1. August kamen sie dann zum zweiten Mal in Alexandria an, aber wieder keine Franzosen. Wie kann das sein?
Weil die alle ausgeladen waren und die Schiffe weg.
Richtig.
Okay.
Genau, die Schiffe, die Handelsschiffe und Transportschiffe haben sich in alle Himmelsrichtungen verstreut, beziehungsweise natürlich irgendwie nach Frankreich zurück. Oder nach Spanien. Und die Landarmee war halt an Land, aber es ging ja um die Flotte. Die Flotte ist ja diese Begleitschutzflotte, das ist ja das große Mächtige, was das Gefährliche ist, die mit Kanonen bewaffnet sind und um die geht's ja. So sieht Neltons ja auch, Nelsons Flotte ja auch aus. Doch, man konnte von Alexandria, von dem Hafen, Mastspitzen sichten.
In der Ferne noch.
In der Ferne. Beziehungsweise nicht in der Ferne auf dem Meer, da kommen wir ja gleich zu. Und nach über 2 Monaten Verfolgungsjagd bzw. Suche hatte Nelson endlich die französische Mittelmeerflotte gefunden. Und sie lag etwas ab von Alexandria in der Bucht von Aboukir.
Ah, Aboukir, deswegen heißt die Schlacht bei Aboukir.
Ja, deswegen heißt die Schlacht
alles,
bei Aboukir.
Alles macht einen Sinn jetzt.
Und die lagen dort vor Anker. Und die Transportschiffe, wie gesagt, die sind ja alle, ne? Die sind alle weg. Und Napoleon war mit seiner Armee an Land und hat dort bereits seine ersten Schlachten geschlagen.
Ja.
Und die Gallier, den ich auch schon erwähnt hatte, führte die bereits erwähnte Flotte an. Und er bekam von Napoleon aber die Anweisung, in der ägyptischen, also an der ägyptischen Küste irgendwo zu warten, das im Notfall Unterstützung oder die Nachschublinien zu sichern.
Ja.
Genau. Und er entschied sich dann, also de Gallier, für die Bucht von Aboukir und die ist 32 Kilometer nordöstlich von Alexandria, dass sich das jeder einmal merken kann. Und diese,
deswegen, aus diesen 32 Kilometern konnte man auch noch die Spitzen sehen.
Genau.
Die Segelspitzen.
Das ist relativ flach da. Und okay. Diese war ein Halbkreis von 16 Meilen, also halt eine Bucht, ne, kann sich jeder vorstellen.
16 Meilen sind relativ viel.
Ist eine große Bucht. Und die ging vom Kap Aboukir bis zu einer der Nilmündungen. Also so, okay. So ungefähr, dass man auch mal hört an der Nilmündung. Also es gibt ja viele, der teilt sich auf am Ende. Dass man sich das mal so vorstellen kann, wo das ungefähr so ist. Und die französischen Schiffe lagen halt in einer Linie vor Anker, die war 2 Meilen lang, die ganze Linie, ist halt eine Linie, von Ost nach West. Also wenn sich hier dann ein Papier vorstellt, das wird schwierig gleich mit Himmelsrichtung und links, rechts, ich hoffe, ich kriege das irgendwie gut erklärt, aber stellt euch einfach, die Franzosen liegen von rechts nach links, von Ost nach West. Oben ist Norden, unten ist Süden, rechts ist Osten, links ist Westen. Franzosen liegen in der Bucht, stellt euch alle die Bucht vor, von Ost nach West. Und die Briten zögern keinen Moment und segeln direkt auf die Franzosen zu, weil ich glaube, Nelson war auch ziemlich abgefuckt, 2 Monate lang gesucht zu haben. Der war heiß auf den Kampf und die Franzosen.
Wir achten auf die Wortwahl hier bitte.
Die Franzosen waren aber eigentlich noch ganz entspannt, weil sie gar nicht dachten, dass es zu einem Angriff kommen würde, denn es war sehr, sehr, sehr unüblich, in der Nacht zu kämpfen, weil das verdammt gefährlich ist in der Nacht. Wo du nicht weiter als 20 Meter sehen kannst, ja. Da schießt nur auf dein eigenes Schiff und dann mit Flaggensignalen ist das Einzige, wie du irgendwie Befehle zu deinen Schiffen geben kannst und das würde dann alles fehlen. Aber jetzt erstmal, okay, wir sind gleich bei 30 Minuten, na, das wird was. Nun aber endlich zur Schlacht, denn, nee, eigentlich noch nicht zur Schlacht, erstmal zu den beiden Flotten.
Jo.
Die Royal Navy, oh, das klingt einfach alles schön, hatten insgesamt 15 Schiffe. Ich hatte vorhin 14 gesagt.
Fehlinformationen.
Ja, genau. Und ich werde sie jetzt nennen. Und als erstes war einmal dass die HMS Vanguard, das war das Flaggschiff von Horatio Nelson. Oh, puh, das klingt cool. Und das waren allesamt zwei Decker mit drei Masten. Ne? Also zwei Kanonendecks und drei Masten, ist glaube ich selbst erklärend. Die Vanguard war 51 Meter lang und 14 Meter breit. Also um genau zu sein, 51 Meter und 35 Zentimeter lang und 14 Meter und 32 Zentimeter breit. Hatte 74 Kanonen, davon 28 32 Pfünder, 28 18 Pfünder und 18 9 Pfünder. Die Pfundanzahl ist immer die Gewicht von einer Kugel. Logisch, ne? Ja.
Okay.
Ich finde immer ganz schön krass, das sind insgesamt 74 Kanonen.
Das ist echt viel, das ist echt richtig viel.
Und wir reden gleich über den Wert von Schiffen und ihr habt gehört, die Armee hatte 100 Kanonen. Also ein Schiff hatte fast mehr als eine ganze Landarmee. Ein einziges Schiff.
Oh.
Und das war ein Linienschiff. Linienschiffe?
Wie Linienbus. Fahren regelmäßig.
Nicht ganz. Die kämpfen in einer Linie.
Ah, okay. Logisch. Und doch die, kein Linienbus.
Die sind etwas größer, sind etwas robuster und haben viele Kanonen. Und die, es war einfach Tradition, dass zwei Linien damals aneinander vorbeigefahren sind.
Nur
und
die Hälfte der Kanonen gebraucht, weil es ja nur eine Seite ging.
Ja, klar, genau.
Die wurden ja nicht extra rübergeschoben dafür, oder?
Nein,
okay.
Eine Seite. Aber nur, dass wir uns vorstellen, traditionelle Kampfweise ist, zwei Linien fahren nebeneinander her und beschießen sich so lange, bis eine Seite nicht mehr kann.
Ein bisschen langweilig, ne? Also,
ja, ich glaube, auf dem Schiff ist trotzdem, so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist durchaus problematisch.
Ja.
Das war, wie gesagt, die traditionelle Kampfweise. Und Linienschiffe generell hatten 50 bis 130 Kanonen an Bord und ca. 600 Mann Besatzung.
Das heißt, das Flaggschiff von denen hatte nicht mal die volle Anzahl, theoretisch, wenn du meinst, bis 130.
Nee, nein, nein. Es gab dann zum Beispiel nachher das schönste Schiff der Weltgeschichte, wie ich finde, die HMS Victory, die hatte 122 Kanonen. Und es kommt auch ein Schiff vor, was hier in der Schlacht 122 Kanonen hat, aber nicht von den Briten. Also es wird kein Schiff der Briten geben, was mehr als 74 Kanonen hat. Und schon kleine Jungen ab 6 Jahren waren auf diesen Schiffen und haben mitgekämpft. Beziehungsweise ab 6 Jahren waren Pulverlieferanten oder so und haben das Schwarzpulver zu den Kanonen gebracht. Und
ja, ist schade.
Und
war traurig.
Ja, ist auf jeden Fall. Und Nelson selbst ist mit 12 der Royal Navy beigetreten, um das mal so zu sagen.
Freiwillig.
Freiwillig. Das war ein großer Traum von ganz, ganz vielen.
Okay.
Raus aus England und du musst dir vorstellen, 18. Jahrhundert, Versorgungslage und so, zumindest hat es da Essen gehabt oder so.
Ja gut, bei 12, ich meine, du bist ja gar nicht so nützlich theoretisch auf
dem Boot. Nee, ist richtig, aber wie gesagt, Schiffsjungen gab's ja lange Zeit. Und die gesamten Linienschiffe, erst einmal weißt du wofür, ich sag hier immer HMS, beziehungsweise Englisch HMS, weißt du wofür das steht?
Ich könnte mir vorstellen, dass es M für Schiff steht irgendwie.
Nee.
Schade.
Es ist, H steht für His oder Her, je nachdem, welche Königin oder welcher König gerade ist. Und dann
Majesty?
Genau. Okay. His or Her Majesty Ship. Also
doch Ship für S.
Ach so, ja, ich dachte, ja, klar. Ich habe irgendwas anderes.
Das ist gut.
Aber jedenfalls, also der Majestät ihr Schiff.
Ja. Yeah.
Halt entweder er oder sie. Deswegen, wenn ich immer HMS sage, nur dass man das einmal weiß.
Sehr gut, gut erklärt.
Und da gibt es die HMS Leander, die hat 50 Kanonen. Ist 44 Meter lang und 12,3 Meter breit. Und das ist das kürzeste Schiff. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht zu jedem verdammten Schiff die Länge, aber ich wollte es nur einmal sagen.
45 Meter lang, ja.
Gut. Das ist das kleinste Schiff. Und das größte war ja gerade 52 Meter lang. Also nur, dass wir uns das vorstellen.
Das ist gar nicht so eine breite Spanne zurück, also relativ gleich groß.
Genau, weil es alles Linienschiffe sind. Das sind Serienproduktionen im Endeffekt zu der damaligen Zeit. Dann gab es die HMS Swiftsure, die HMS Alexander, die Majestic, die Bellerophon, die Culloden, die Defence, die Minotaur, die war übrigens mit 52...
An Minotaurus ernannt?
Genau. Die hat übrigens mit 52,58 Metern, ist es das längste Schiff. Und dann gab es noch die HMS Odysseus, die Orion, die Goliath, also Goliath, die Seleus, die Theseus und die Mutine. Und bis auf die Mutine hatten allesamt 74 Kanonen. Bis auf die Leander. Aber ansonsten waren die alle. Die Mutine war einfach eine Brig, das ist ein Zweimaster, das ist deutlich kleiner, das wurde oft für Landgänge benutzt, dass die halt einfach. Die hatte auch nur 18 Kanonen, die ist halt einfach in den Hafen zum Beispiel gefahren.
Ja, es ist krass, wenn du meinst, dass sie nur auf die Landtruppen 100 Kanonen hatten. Und so viele
Schiffe. Es wird noch viel beeindruckender, kann ich dir versichern. Und jedenfalls waren es insgesamt 14 Linienschiffe und eine Brig. Und insgesamt hatten die Briten also 1054 Kanonen. In der gesamten Mittelmeerflotte. Es gab ja noch ganz viele andere Schiffe.
1054.
In der Schlacht hatten die Briten 1054 Kanonen. Plus. Die Briten hatten noch die Karonadengeschütze. Das waren quasi kleine Kanonen, die auf Deck standen. Da gab es 12 auf jedem Linienschiff ungefähr. Und die waren Schrotkanonen. Und haben einfach mit Schrotladung auf dichteste Distanz das Ganze übers Deck geschossen.
Ich würde sagen, also die ganzen anderen Kanonen, die treffen ja nicht wirklich so gut, oder?
Nee, also hast recht, haben 4 daneben geschossen. Gerade auch wenn so eine Welle kommt, das Schiff hochgeht, dann geht die Kanone natürlich auch mit hoch. Und dann bist du im Wellental, dann senkt sich die Kanone wieder. Und bei der Schwankung dann ein Schiff da zu treffen, ist schwierig.
Also ich meine, die Kugeln sind da enorm viel Material, als man daneben geht.
Ich freue mich total, wird noch total schön. Auf jeden Fall insgesamt circa 1222 Geschütze. Neue Zahl. Jetzt kommen die Franzosen. Keine Sorge, ich erspare euch die ganzen französischen Namen. Die werde ich erst in der Schlacht von den ganzen Schiffen. Insgesamt sind es 13 Linienschiffe und 4 Fregatten, habe ich glaube ich schon 10-mal jetzt gesagt. Sind insgesamt 17 Schiffe für die Franzosen. Und ja, der ganze Stolz der französischen Marine war auch mit vor Ort. Und zwar die L'Orient,
okay.
Die L'Orient, klingt schön. Und die hatte 120 Geschütze. 120 Kanonen. Mehr als die ganze napoleonische Armee in Ägypten.
Ja.
Ein Schiff. Und das aber war verteilt... Aber
die
kannst du
ja nicht wirklich vergleichen. Also nee. Die Kanonen müssen ja mobil sein, das ist natürlich ganz anderes
Konstruktionsprozess. Ja, klar, aber nur, dass man sich mal diesen Wert eines Schiffes, das werden wir gleich noch mit... Gut, es kommt noch viel gleich. Verteilt auf 3 Decks, die je 75 Meter lang waren. Also ein Monstrum für die damalige Zeit.
Ja.
Ein Monstrum. Das Steuerruder war 15 Tonnen schwer. Das, also, ne? Das Ruder, was hinten dran ist, damit ein Schiff nach links und nach rechts fahren kann. Und es war 10 Meter lang. Also das muss man sich mal vorstellen. Es wurde aus 4000 Eichenstämmen gezimmert und hatte 1100 Mann Besatzung. Ich habe auch eine Zahl gefunden mit 2000 Mann Besatzung.
So viele Menschen.
Ja, und das war eine eigene Gesellschaft. Da waren ja nicht nur Soldaten drauf, da waren...
Köche,
Zimmermänner, Handwerker, die unten Löcher gestopft haben, wie gesagt, Schwarzpulver, Lieferanten quasi oder Ärzte.
Das ist beeindruckend, ne? Wenn man irgendwelche Schiffe kennt aus Filmen oder so, um einen Vergleichswert zu haben. Ich meine, das ist irgendwie, was kommt da im Kopf? Black Pearl aus Fluch der Karibik. Ist ja winzig. Also.
Ja,
also. Und da 1100 Mann. Obwohl ich meine, 75 Meter lang und darauf 1100 Mann.
Auf 3 Decks, es ist wahnsinnig eng. Es ist wahnsinnig eng.
Ja.
Da, genau, aber man hat natürlich, so hart es klingt, man hat oft viele Matrosen eingeplant, weil viele natürlich auch gestorben sind an Krankheiten. Mhm. Also du brauchst ja, um so ein großes Schiff zu fahren, brauchst du eine gewisse Mindestanzahl,
die
Takelage und den ganzen Bums da irgendwie geregelt bekommen. Aber auf jeden Fall ein Monster auf der See. Und generell zu den Schiffen der damaligen Zeit, sie waren unglaublich wertvoll und kostspielig. Man brauchte... eine trainierte Mannschaft, diese musste bezahlt werden. Nahrung und Trinken für mehrere Monate auf See wurden gebraucht. Über 5 Tonnen Eisennägel, die alle per Hand, gab ja noch keine Industrie, alle per Hand von einem Schmied gemacht, waren in jedem Schiff verbaut. Das ganze Eisen für die Kanonen, also ich hatte jetzt ja von einer Flotte mit 1200 Kanonen. Die ganzen
Kugeln müssen jetzt mal transportiert.
Die ganzen Kugeln und dann das Schwarzpulver, das muss ja jedes Mal da rein, also... logistisch einfach nur eine Meisterleistung und die...
Das ist wirklich interessant, weil auf 75 Meter und einer bestimmten Höhe muss man nicht nur diese vielen Menschen unterbringen, sondern auch diese massiv vielen Kugeln.
Ja.
Wenn man die 122 Geschütze hat, dann die schießen ja auch alle mehr als einmal.
Auf jeden Fall. Und nur um das mal klar zu werden, wie schwer sowas ist, die schwersten Kanonen, die es auf Schiffen gab, waren in der Zeit 42 Pfünder Kanonen. Das sind also 19 Kilo. Und das ist so schwer, als würde man... einen Kasten Bier und noch 2 Flaschen obendrauf verschießen, aber komprimiert auf halt eine Faust. Also nee, 2-3 Fäuste zusammen, halt als eine Kugel.
Und wie schwer ist das Geschütz selbst, weißt du da irgendwas?
Nee, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber halt so ein, ja, halt so eine Kanone weiß ich jetzt nicht.
Ja, groß, schwer, noch schwerer.
Die mussten, die hatten ja auch einen Rückstoß und also ist ganz schön
beeindruckend, krass. Wenn man das mit heutigen Zahlen, das ist ja auch mal alles neu und interessant, aber das ist wirklich, ist ja sehr innovativ.
Deswegen, ein Schiff war unglaublich wertvoll. Dann, wie gesagt, musst du noch Bewaffnung mit Musketen, Schwertern, Messern, alles rundum. Deswegen kommt es auch dazu, dass sehr wenig Schiffe versenkt werden. Die werden oft eher übernommen. Weil natürlich, wenn du ein gegnerisches Schiff kampfunfähig schießt und dann übernimmst, kannst du es für dein eigenes, dann musst du kein komplett neues bauen.
Ja.
Also zu diesen totalen Versenkungen, also dass du jetzt nicht überrascht bist, wenn nachher am Ende nicht viel versenkt wird, dass es einfach nicht üblich war. Man hat oft einfach darauf geachtet oder Mannschaften haben sich auch einfach ergeben dann, wenn sie in Kleinholz geschossen wurden und dann wurde auch aufgehört, damit man die Schiffe noch haben kann. Aber jetzt wirklich zur Schlacht, ne? Also jetzt soll es mal wirklich anfangen.
Oha.
Ja.
Und 40 Minuten fast und dann geht's los.
Gute Vorgeschichte. Und die Schiffe, die HMS Sealers und die HMS Orion, oder Orion, wie auch immer, sichteten die französischen Schiffe. Und die Franzosen hatten gar nicht mehr mit den Briten gerechnet. Vor allem auch nicht Napoleon selbst, weil sie ja 2 Monate dort vor Anker gelegen haben. Und
war da auch immer noch so viel Besatzung drauf?
Wie, manchmal mit Franzosen
jetzt? Franzosen, weil die waren ja auch viele auf Land dann.
Ja, eigentlich wunderbar. Wunderbare Mitarbeit. Ich bin stolz. Das kommt gleich. Weil natürlich, die haben ein großes Problem nicht bedacht. Wenn du vor Anker liegst, musst du dich irgendwie ernähren. Hm. Und die haben totales Wasserproblem gehabt und die hatten immer Landgänge gemacht und sind sogar nach Alexandria gelaufen und haben halt irgendwie, hatten halt totale Versorgungsengpässe und haben Brunnen gebuddelt und irgendwie am Wasser zu kommen. Also ist schwer, mit so einer großen Flotte da vor Anker zu liegen. Und du sagst schon richtig, viele Männer haben einfach gefehlt. Komme ich gleich noch ganz genau drauf. Und ja, eigentlich ist es auch übrig, die hatten ja 4 Fregatten, dass man die als Patrouille die ganze Zeit rumschickt um die Flotte, also auch weit weg, die einfach Informationen einholen. Deswegen waren die aber total überrascht, als sie auf einmal die Briten jetzt gesehen haben. Also das erste große Überraschungseffekt. Und wie gesagt, die wurden um 14 Uhr, haben die Franzosen dann die Engländer gesichtet und de Gallier war aber gar nicht, wie gesagt, so beunruhigt, weil es ist unüblich, jetzt noch einen Kampf anzufangen, weil das dauert, bis sie herangesegelt sind und dann in Kampfstellung sind und ja, deswegen bereitet er sich einfach nur gar nicht so richtig drauf vor, weil er halt nicht damit rechnet, dass sie jetzt in der Nacht angreifen, beziehungsweise bis in die Nacht kämpfen werden. Und ich hatte ja gerade die Landgänge erwähnt und viele Matrosen waren dadurch einfach nicht da und circa 4000 Mann hatten es nicht rechtzeitig zu ihren Schiffen geschafft, mit Beibooten dann auf die Schiffe zu fahren und mussten der gesamten Schlacht einfach vom Ufer aus zugucken.
Das ist sehr traurig, dann siehst du ja ganze Leute sterben.
Und du kannst halt einfach, kannst einfach nichts machen. Und all das waren Faktoren, die einfach nicht gut für die Franzosen sind. Auch die gesamten Arbeiten gingen einfach dadurch, dass es so wenig Leute waren, nicht schnell vonstatten. Also sich gefechtsbereit zu machen und sich richtig in Kiellinie hinzustellen. Und man hatte alle Kanonen auf der rechten Seite, fing man an nachzuladen, weil auf der linken Seite, das war ja zur Bucht hin.
Ja, okay.
Da hatte man nicht geahnt, dass man da manövrieren könnte. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber das wird gleich noch alles kommen. Und weitere zwei, also dann dieser Grund spielte für die Entscheidung Nelsons wahrscheinlich auch, weil er das vielleicht so ein bisschen vorausgeahnt hat oder mit diesem Überraschungseffekt, fing er dann um 15 Uhr hisste er die Flagge, Schlachtformation einnehmen und bereit machen zum Gefecht. Wurde dann aus dem Flaggschiff, die HMS Vanguard, kam dann das Flaggensignal und alle Schiffe machten sich bereit. Die Briten waren total eingespielt, weil sie ja schon 2 Monate auf See rumgefahren sind und die konnten sämtliche Manöver schon perfekt machen, weil sie 50 Mal geübt haben in der Zeit. Die Franzosen nicht, die lagen seit der ganzen Zeit vor Anker.
Na gut, und, auch so lange ja auch nicht.
Aber. Ja, na gut, aber, das ist, glaube ich, durchaus ein Effekt, wenn du einfach weißt, was du machst und schneller bist. Und genau, und weitere 2 Stunden später, also um 17 Uhr, waren allen Beteiligten klar, dass es dann wirklich zum Gefecht kommen sollte, wirklich auch bis in die Nacht reingehen sollte und die Sonne war bereits schon am Untergehen und man machte sich überall bereit auf den Kampf, man streute Sand auf die ganzen Decks. Warum hat man das gemacht, glaubst du?
Damit mich wegrutscht.
Ja, und warum? Glaubst du wegen dem Wasser?
Wahrscheinlich nicht.
Wegen dem Blut.
Oh.
Wenn halt die Leute massenweise sterben und dann das Deck voll bluten und du ausrutschst, wenn du eine Kugel holst oder so, keine Ahnung, haben sie da angefangen, Sand auszustreuen, also Wasser natürlich auch, Wasserspritze, aber man hat es durchaus wegen dem Blut gemacht, dass das nicht so rutschig war. Also,
sind die auf Deck gestorben oder verblutet? Ich meine,
absolut.
Ich glaube, mir das Boot zerstört als die Menschen.
Oh Gott, wir werden gleich dazu kommen.
Ich bin gespannt.
Ja, genau. Also es wird noch sehr brutal. 17.30 Uhr gibt Nelson dann seinen Offizieren einen Befehl, dass im Zweifelsfall sie immer selbst entscheiden dürfen. Weil das ist das Wichtigste. Es gibt bei Landschlachten, kannst du deutlich besser kommunizieren als bei Seeschlachten zu der Zeit. Eine Formation zu halten, manche Schiffe sind schneller als andere, die sind besser gebaut, die Mannschaft ist auf der einen Seite besser trainiert, prescht vor. Oder es gibt mitten im Kampf irgendeine Situation, die besser erscheint. Und Nelson gibt Der hat dem am Anfang einen Plan unterbreitet, aber wenn es eine bessere Situation gibt, sollen sie sie nutzen.
Wie haben die überhaupt sich generell kommuniziert? Ich meine, sie haben sich da alle auf dem Beibooten getroffen oder wie?
Nee, also die haben, also bevor, bei einer Vorschlacht haben sind die alle zum Flaggschiff gefahren und haben da die Offiziere sich ausgetauscht.
Okay.
Aber das meiste in der Schlacht waren Flaggensignale. Es gab verschiedenste Flaggen, wo gesagt hat, Rückzug, linksrum, rechtsrum, Feuer, nicht Feuer. Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist enorm schwer. Und gerade wenn du nachher das Kanonengedonner hörst, kannst du nicht einfach mal rüberrufen, ey, mach mal das hier. Mhm. Das geht gar nicht. Und die Briten kamen jetzt von Nordwesten. Also, ne, die Franzosen von Ost nach West liegen in einer Linie und die Franzosen kommen von Nordwesten. Also kommen von oben quasi auf die Franzosen. Die Briten, ja, Entschuldigung. Kommen von Nordwesten. Gut, dass du aufgepasst hast. Runter und, ja.
Natürlich pass ich auf.
Und was dachten die französischen Offiziere jetzt, was passiert, wenn sie in einer Linie sind und von oben kommen die Briten auf sie zu? Wenn du das, also wenn du zugehört hast, nee, du hast mir auf jeden Fall zugehört, aber wenn du das jetzt logisch kombinierst mit dem...
Ne, eigentlich kämpfen die in einer Linie, aber wenn du von vorne kommst, sind natürlich verwirrt, weil richtig, die dann nur einen oder was Vorderes treffen
genau, können. Und was denken die Franzosen passiert jetzt? Das erste Schiff eindreht und alle folgen und dann
die an der anderen Seite beschossen werden.
Na, und die Briten einfach eine Linie bilden und einfach an denen vorbeifahren.
Ja,
das und halt sich so lange gegenseitig ins Gesicht schießen, bis nichts mehr übrig ist. Das dachten die Franzosen
ja, zumindest. Ja, wäre auch logische Säuerung.
Genau, und für die damalige Zeit war es, wie gesagt, sehr, es kam eigentlich praktisch noch nie vor, dass das irgendwer nicht gemacht hat. Aber Nelson ist ja, ne? Nelson.
Ganz kluger.
Ja, beziehungsweise seine Offiziere sind auch total gut. Und sie erwarteten, wie gesagt, von den Briten, dass sie sich halt in einer Linie formieren und rechtzeitig noch nach Osten abknicken und dann halt parallel, antiparallel aneinander vorbeizufahren. Also beziehungsweise die Franzosen lagen ja vor Anker und halt, ja, sich gegenseitig in Kleinholz zu schießen. Und bereits beim Heransegeln auf die Franzosen lief die HMS Culloden auf Grund. Weil das war das Problem bei einer Bucht, da sind Sandbänke, Riffe.
Es wussten die nicht, dass es zu flach werden könnte.
Man hatte Karten, aber man hatte nicht perfekte Karten.
Ja, okay.
Also es hat sich jetzt keiner hingesetzt, oh, heute Morgen zeige ich dich mal die Karte von Abukir.
Ja.
Kein Ding. Und macht da ganz genau irgendwie so Sachen. Haben die Franzosen auch gedacht. Und die HMS Culloden musste halt, war das erste Schiff in der Linie, musste halt dran glauben, ist auf Grund gelaufen, hat dadurch aber natürlich verhindert, dass der Rest der Flotte auch noch auf Grund läuft, ja, weil die ja dann...
Die sind alle abgedreht oder wie?
Ja, die haben den Kurs halt begradigt wieder und sind halt drumherum gefahren. Und noch heute heißt dieses Riff, auf das es gelaufen ist, Culloden Riff.
Hm.
Also einfach mal so ein schönes, was heißt schön, aber...
Was passiert dann mit dem Schiff, wenn es auf Grund läuft?
Steckt fest, kommt nicht weiter voran.
Ja, und dann?
Ja, dann haben sie es versucht, entweder irgendwie frei zu bekommen, haben auf einen günstigen Wind gewartet oder haben mit einem anderen Schiff das irgendwann runtergezogen. Aber in der Schlacht kannst du es knicken.
Ja, ja.
Die
einfach gewartet die ganze Zeit.
Ja, da zugeguckt.
Für die Soldaten ist
ja,
gut so.
Ja, okay, genauso wie die 4000 anderen an Land. Also das waren, die Culloden hat auch nichts...
Die Kino, die anderen kommen zu.
Und die Culloden hat auch nichts weiter gemacht. Die war einfach jetzt die ganze Schlacht, einfach nur noch anwesend, aber auch nur beim Zugucken. Und... nahmen, wie gesagt, deswegen nicht mehr am Kampf teil. Die Briten hatten das Gebiet, wie gesagt, nicht genau kartografiert und kannten daher nicht diese Sandbänke und flachen Passagen. Und um 18 Uhr begann dann die Schlacht, die Sonne ging schon unter. Und nochmal einmal kurzes Fazit vom Anfang, die Franzosen sind in allen Punkten absolut überrascht. In allen Punkten. Dass sie auf einmal auftauchen, dass sie so schnell sind und dass sie jetzt noch bei Nacht angreifen wollen, beziehungsweise beim Sonnenuntergang schon. Und Thomas Foley? Ja, passt. War der Offizier der HMS Juliet, also Goliath, und es war das zweite Schiff. Also, ne, die Culloden läuft auf Grund und er ist direkt dahinter, dreht ein bisschen weiter ab, dass er halt nicht auf Grund läuft. Und der hat Karten, einen alten Atlas, wo aber das genau kartografiert ist, beziehungsweise genauer kartografiert. Und dadurch sieht er einen ganz entscheidenden Punkt. Hinter den Franzosen, die in einer Ankerlinie liegen, kann man noch manövrieren. Also man kann hinter ihnen langfahren.
Wusste das Nelson auch?
Nein, weil er hatte ja nicht diese Karten. Aber er hatte ja diesen schlauen Befehl gegeben, von wegen handelt, wenn ihr was Besseres seht.
Kommt alles wieder zusammen jetzt.
Genau, und Foley hat vielleicht auch ein bisschen einfach spekuliert, dass wenn ein Schiff, die Lorient hatte 7 Meter Tiefgang, man muss dahinter noch fahren können, wenn die da vor Anker liegt. Also es muss ja immer tief genug sein. Aber auch wenn nicht viel Platz ist, da muss noch ein bisschen Manövrierbarkeit sein. Und jedenfalls ist es sein Entschluss, dass er eben nicht einbiegt, die Linie fährt, sondern geradeaus weiter und an dem ersten Schiff der Franzosen vorbei.
Aber vorbei, denn dann trifft, also trifft er sie nicht sozusagen. Kollidiert er nicht.
Nee. Okay. Er fährt an der Spitze, das erste Schiff der Franzosen, vor dem ersten Schiff fährt er lang. Und dahinter schlägt er dann ein.
Ja, also quasi so einen Bogen rumgemacht.
Genau, einen Bogen rumgemacht.
Okay.
Genau, und das erste Schiff ist die Guerrier. Also, oh Gott, ja, ne? Ja, jetzt fängt es nämlich an mit den französischen Schiffsnamen. Genau, ich nenne sie jetzt Guerrier. Das ist das erste Schiff der Franzosen, an dem also die HMS Goliath unter Foulet vorbeifährt. Also vor dem Bug einfach vorbeifährt und erst dahinter einschlägt. Das ist der entscheidendste Punkt im Endeffekt der Schlacht. Und die HMS Goliath passierte also den Bug des ersten französischen Schiffes, der Guerrier, um 18 Uhr ungefähr, circa Ortszeit. ja, das ist natürlich mit so genauen Uhrzeitangaben. Ja,
ist schwierig. Noch 200 Jahre her.
Und die französischen Schiffe waren davon völlig überrascht. Die haben halt nicht mal gewusst, dass man...
Das geht mit der Taktik.
Ja, aber nee, vor allem, dass man links von ihnen überhaupt passieren kann. Weil links
sie
von
haben Kanonen nicht geladen, hast du für eine Wien.
Richtig, oh Heinrich, wundervoll. So macht das Spaß, weißt du?
Immer auch so Spaß.
Nee, aber haben links halt einfach überhaupt damit nicht gerechnet. Das war ja auch zum Ufer gewandt. Also ne, die liegen ja in der Bucht und es war halt zur Landseite. Da hat man einfach, war man vollkommen unvorbereitet. Aber erstmal nochmal zu der Spitze quasi.
Die Frage ist doch eigentlich, haben die anderen mitgemacht, die anderen Schiffe, andere Franzosen?
Ja, eigentlich wunderbar. Kommt alles. Und die Kanonen auf der Uferseite waren erstmal teils gar nicht geladen, Fässer standen vor den Luken und man war halt, die Menschen waren alle rechts auf der Seite und haben jetzt halt gewartet, da ihre Kanonen abzufeuern. Da kam aber auf einmal kein Schiff mehr. Und die HMS Goliath wurde... aber nicht, also durfte aber nicht zu weit fahren, weil sonst würde sie ja auch auf Grund laufen und musste daher natürlich schnell einschlagen. Und auch dann muss sie irgendwann anhalten, weil wenn sie zu weit fährt, dann wird sie irgendwann vom einem Schiff nach dem anderen komplett in Kleinholz geschossen.
Ja, weil die in der Zeit nachladen können.
Genau, in der Zeit. Und dann würde es erst an Schiff 1, 2, 3, 4, 5 vorbeifahren und jedes gibt da einmal...
Aber hat die dann Halt gemacht?
Ja.
Okay.
Die haben Ankermanöver gemacht. Die haben dann in der vollen Fahrt, die sind jetzt ja nicht mit 80 Sachen da lang gefahren.
Oder ja, Handbremse gezogen und...
Ja, im Endeffekt schon, oder die haben das ja gewusst, haben ihre Segel mehr eingeholt und haben dann gezielt einen Anker gesetzt. Aber erstmal schlagen die ein, beziehungsweise geben erstmal ihre erste Breitseite voll in den Bug der Guerrier. Mhm. Erstmal voll ab beim Vorbeifahren, ballern den übel rein. Die sind komplett überrascht und geben keinen einzigen Schuss zurück. Weil sie einfach noch nicht nachgeladen und aus dem Winkel ja auch nicht schießen können. Jedenfalls, die HMS Juliet kann dann auch zum Stehen, hat ein Ankermanöver gemacht und konnte von der Position hinter der Linie Schiff 1, die Guerrier, die 2, die Conquérant und Schiff 3, die Spartiate. Die drei Schiffe konnte von der Position aus beschießen.
Mhm.
Also, hat sie auch gemacht. Sie hat aus allen Rohren losgeballert. Und wäre die Goliath weitergefahren, wäre halt das Problem, dass sie von Schiff 4, 5, 6, 7, 8 auch einfach beschossen worden wäre. Und dieses Manöver ging so schnell, dass die Franzosen immer noch nicht zurückgeschossen haben, obwohl die schon zwei Breitseiten geschossen hatten.
Das heißt, drei Schiffe waren schon mal ziemlich im Eimer von denen.
Na, noch nicht ganz im Eimer, aber schon beschädigt. Und die Goliath kämpfte 10 Minuten mit den Schiffen 2 und 3, also ne, mit der...
Ziemlich einseitiger Kampf, aber ja.
Ja, genau. Und... die haben dann irgendwann zurückgeschossen, aber die waren zumindest völlig entmastet. Also ihre drei Hauptmasten sind einfach alle von der Kanonenkugel getroffen worden und...
Das ist auch relativ unwahrscheinlich, dass man die trifft, weil die so groß sind die Masten nicht, ne?
Ja, also das... genau, aber also... Aber
viele Kugeln gehen daneben und es wird auch viel geschossen.
Also. Das Entmasten ist jetzt gar nicht so wichtig, weil die vor Anker lagen ja alle, die Franzosen.
Mhm.
Aber eine Flucht zum Beispiel wäre dadurch einfach unmöglich.
Ja.
Und dem Kurs der Juliet, die haben ja gesehen, dass... Erste Schiff im Endeffekt ist weitergefahren, folgten jetzt einige Schiffe. Und zwar...
Dachten sich, ah, gute Idee.
Die dachten sich, okay, gute Idee. Und als erstes folgte die HMS Sealeus.
Das heißt quasi, dieser eine Offizier hat diese neue Taktik jetzt definiert.
Na, das ist keine richtige Taktik, da vorbeizufahren, aber er hat in dem Moment so spontan entschieden, dass es eine saugute Idee
war. Was wäre denn die eigentliche Taktik gewesen?
Dass man, wie ich gesagt hatte, dass sie einfach eindrehen und dann
antiparallel... Also das Übliche. Okay.
Dann hätte man gehofft, man kann besser schießen. man ist schnell im Nachladen oder so. Ja, und die Seelöys folgt ihrem Vorgänger quasi und gibt auch beim Vorbeifahren der Gyrrier, das ist so ziemlich unglücklichste Schiff der gesamten Schlacht, auch voll ihre Breitseite vorne rein. Genau, und der Vormast wird komplett weggefetzt. Und man muss sich da die Splitter vorstellen, die umher, und die sind teilweise so groß wie so ein Arm und die durchbohren dich dann, und dann
Ja.
ist alles nicht so schön. Und die Seelöys setzte sich dann hinter der Juliette und hat da geankert, genau hinter der. Und hat dann auch mit die Schiffe 2 und 3 und 1 alle beschossen.
Aber wieso ankern die dann einfach so? Die sind ja nicht mal wirklich fähig, sich zu manövrieren, wenn sie.
Nee, genau, aber sie müssen ja auch nur ihre Richtung auf diese einen Schiffe haben, weil die sich ja nicht bewegen, die Franzosen. Die
Ja.
sind da ja, also du kannst dich da in Ruhe
Ja, aber gut, ist ja
ausrichten.
doof, wenn du da mit einem Kurs und dann machst du einfach Pause, so.
Naja, aber wenn du weiterfährst, wirst du halt zerschossen.
Ja.
Und du musst ja Stück für Stück, die werden sich Stück für Stück die Linie runterarbeiten, weil die ja von zwei Seiten angreifen werden. Kommt gleich alles, ich darf nicht vorgreifen. Denn die HMS Odysseus folgte den anderen beiden Schiffen, die schon vorbeigefahren sind, und hat auch der Guerrier, nee, der Guerrier, hat auch voll ihre Breitseite
Also
vorne
die ersten drei Schiffe
reingeschossen.
haben alles gleich gemacht.
Die ersten drei Schiffe haben alle dasselbe gemacht, aber
Das
auch
gleiche.
die HMS Orion, Schiff 4 in der Linie, folgte dann den anderen drei Schiffen davor und schoss auch die Breitseite auf die Guerrier, also das erste Schiff der Franzosen.
Da waren schon mal alle tot drauf.
Ja, ne, nicht ganz, aber auf jeden Fall dezimiert. Und die HMS Orion, ne, also das vierte Schiff der Briten war, was diesen
Ne?
Kurs genommen hat, ist dann sogar noch weitergefahren und hat sich dann an eine Stelle gesetzt, wo sogar noch Schiff 4 beschießen
Der
konnte,
Franzosen, ja.
der Franzosen. Ja, einfach so. Und dann gab es noch die Linienschiffe waren ja in einer Linie, und dann gab es die. Ich hatte ja mehrfach jetzt schon gesagt, vier Fregatten, also die deutlich kleineren Schiffe, die lagen nochmal hinter den Franzosen. Und da kommt die Sirieuse, nee, ja doch, die Sirieuse, ja passt.
Serious.
Die kommt nochmal und versucht sich im Feuergefecht mit der Orion zu geben, aber wird ziemlich in Kleinholz geschossen. Und hat keine Chance. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, dass dahinter auch noch ein paar französische Schiffe liegen, aber. Es waren vier Stück insgesamt und über 2 Meilen verteilt, also die spielen für die Schlacht eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber ich wollte es nur mal sagen.
Jo.
Und die Guerrier war, wie du jetzt schon erwähnt hast, bereits im Endeffekt kampfunfähig geschossen. Und die HMS Theseus, das war jetzt das letzte Schiff, also fünf Schiffe haben diesen Kurs genommen, was diese Route der Juliette gefolgt ist, und hat als letztes Schiff nochmal übelst vorne in die Guerrier ihre Breitseite reingefeuert.
Und den anderen beiden auch nochmal.
Ja, und den anderen beiden dann beim Rumfahren, ja, die haben permanent dann auf Schiff 2, 3 und 4 geschossen. Von der anderen Position lagen die ja vor Anker.
Gut, aber sind die nicht in die Quere gekommen?
Das ist durchaus problematisch, aber die haben es so geschafft, dass sie so manövriert sind, dass sie sich nicht in die Quere gekommen sind.
Ja, weil das eine Schiff, was jetzt diese anderen kleinen Schiffe, die Fregatten, der Franzosen noch beschossen hat, sozusagen,
Ja, ne.
das muss ja vorbei sein an den anderen.
Genau.
Die haben es dann aber kurz aufgehört, sozusagen.
Na, beziehungsweise es ist dahinter lang gefahren.
Ach so.
Nochmal dahinter.
Hat dritte Reihe quasi aufgemacht.
Ja, na gut, aber hat sich dann wieder vorne eingereiht, also das wieder.
Ja.
Also. Ja.
Okay, und dann hat er das fünfte, nee, doch das sechste Schiff hat dann die Initiative ergriffen und gesagt, jetzt mache ich nicht mehr den Kurs.
Ganz genau, wunderbar. Die ersten fünf Schiffe, beziehungsweise das erste Schiff ist ja auf Grund gelaufen. Aber jetzt ist ja die neue ersten fünf Schiffe. Und das Schiff ist kein geringes als die HMS Vanguard.
Also
Also
das ist
Nelson.
falsch. Das sechste oder das fünfte?
Das
Das
fünfte
sechste.
jetzt, also nee, das sechste, du hast recht.
Was sind das?
Fünf. Hä?
Was mit Nelson drauf, was jetzt einen anderen Kurs fährt?
Genau. Also fünf Schiffe sind vorne rumgefahren und Nelson schlägt jetzt auf der anderen Seite ein. Also die Franzosen werden jetzt sowohl von der Landseite aus beschossen, als auch von der Wasserseite.
Okay.
Und jetzt wird auch kein Schiff mehr den anderen fünf Schiffen folgen, sondern alle folgen ihrem Flaggschiff und ihrem General, ihrem Admiral.
Nelson.
Horatio Nelson auf der HMS Vanguard. Das klingt alles
Heroisch.
sehr episch. Und ja, nun kommt, wie gesagt, Nelsons ins Spiel. Nelson ins Spiel und fängt an, da diesen anderen Kurs zu sehen. Und er setzte Kurs auf die Spartiate, also das ist Schiff Nummer 3, weil er gesehen
Aber
hat,
jetzt
dass.
konnten die ja schon gut zurückschießen mittlerweile, die Franzosen.
Genau, es war jetzt ein reges Feuergefecht. Aber natürlich, weil sie vor Anker lagen, Schiff 1 und 2 waren faktisch kampfunfähig, geschossen. von den ersten fünf Schüssen, von den ersten fünf Schiffen.
Und 3 und 4 waren auch nicht mehr so gut drauf.
Ja, aber die haben jetzt wild das Feuer erwidert. Da okay. war jetzt zu allen Seiten, fing an, ein Schussgefecht zu sein. Und er setzte, wie gesagt, kurz auf Kurs auf die Spasiat. Das ist, wie gesagt, Schiff Nummer 3. Und weil er erkannte, dass Schiffe 1 und 2 kampfunfähig waren. Und die englischen Kapitäne behielten trotz dieses gesamten Chaos von diesem Kanonengedonner und dass es immer dunkler wurde, in dieser annähernden Dunkelheit trotzdem noch irgendwie die Übersicht und haben es so geschafft, ihre Schiffe so zu stellen, dass sie haben jetzt ja von beiden Seiten geschossen, haben sie sehr wenig gemacht quasi, dass sie einfach über die anderen Schiffe rüber geschossen haben und sie selber getroffen haben. Die haben sich irgendwie so hingestellt, dass sie selbst...
So weit können die auch gar nicht schießen, oder?
Na doch, die können schon, ich habe jetzt nicht die genau rausgesucht, aber das ist ja auch relativ eng, wie die gefahren sind jetzt. Also hast schon ein bisschen...
Also die Franzosen gesandwiched.
Genau, ganz genau. Die Franzosen von zwei Seiten abgegriffen und ihr habt jetzt quasi eine Linie und von rechts und links wollen die runter.
Ja, ihr könnt jetzt mal ans Gestikulierung
sehen. Ja, das ist
einleuchtend.
Das ist natürlich... ich hoffe, das kann man irgendwie...
nachvollziehen.
Genau, nachvollziehen. Und ja, die britischen Schiffe auf der Seeseite ordneten sich ja ab jetzt in einer perfekten Linie an und sind halt runtergefahren. Stück für Stück. Und Schiff Nummer 3, die Spasiat, erhielt 49 Einschüsse auf der Seeseite und 27 von der Landseite.
Doof.
Das ist richtig doof. Also da wirst du... Kugeln sind natürlich nicht immer sofort durchgegangen, weil die auch manchmal nicht so viel Wucht hatten, sind manchmal diesen Eichenstämmen einfach stecken geblieben. Aber ja, das von wegen so Einschusslöcher. Weil man hat das Ganze archäologisch alles untersucht und ach du.
Ist also untergegangen oder wie?
Einige Schiffe ja.
Okay.
Aber ja, untergegangen.
Ja, ja.
Aber das kommt noch alles. Nacheinander wurden also die Aquilon, Schiff 4 und die Purple Sovereign, Schiff 5, sehr stark beschädigt. Und nur weil es eigentlich, ich finde es sehr schön, Purple Sovereign heißt...
Ist das lila Segler?
Nee, das souveräne Volk.
Ach so, souveräne
Volk. Ist eigentlich ein schöner Name, ne, für so ein Schiff, das souveräne Volk. Gerade mit so französischer Revolution und so, und dass sie sich als...
Ja,
naja, jedenfalls...
War da doch nicht souverän.
Und nee, das souveräne Volk wird richtig zusammengeschossen von rechts und von links. Und die kassieren ziemlich doll. Und nun arbeiten sich die Schiffe langsam dem Zentrum zu. Die Briten, weil die Vorhut war abgegrast, will ich es mal nennen. Und die HMS Bellerophon steuerte das sechste Schiff an, und zwar die Franklin, doch fuhr durch eine zu lange Ankerleine zu weit. Und jetzt lag sie direkt vor Schiff 7.
Unnützlich.
Und was war Schiff 7? Was glaubst du?
Dann wahrscheinlich das Flaggschiff der Franzosen mit den 122 Kanonen.
Mit den 120 Kanonen, ja.
Okay.
Die Lorient. Die ja genau in der Mitte von der Linie lag. Also vorne waren ja 6 Schiffe und dahinter waren 6 Schiffe. Ist richtig?
Ne, das waren ja 15 insgesamt, dachte ich.
Ja, nee, aber die Fregatten waren nicht mit in der Linie. Insgesamt hatten sie ja 13 Linienschiffe, also 13 Schiffe in einer Linie. Und die ersten 5 wurden jetzt ja, waren schon sehr stark beschädigt. Doch die Franklin, das sechste Schiff, hielt sich sehr gut. Es hat in alle Richtungen geschossen und die Mannschaft hielt durch. Und die Bellerophon, also das britische Schiff, ist zu weit gefahren und war nun in einem Feuergefecht mit der Lorient. Und wurde natürlich sehr, sehr stark beschädigt. Wurde sogar so stark beschädigt, dass...
War die Vanguard nicht vorne?
Ja, aber die Bellerophon hat überholt. Die hat ihren Kapitän überholt, weil... der Kapitän so ehrgeizig war und gesagt hat, ja, ich will der Erste sein. Oder
vielleicht wurde es ihm auch befohlen, so.
Kann auch sein, oder du vielleicht...
nicht die Erste sind und nicht
ja, aber vielleicht kam auch der Wind einfach und er ist vorbei und oder vielleicht ist die Vanguard langsamer gefahren, dass er
sie überholen musste. Vorbei ist ja immer schwierig, sozusagen, wenn die ja dann auch schießen und dazwischen geraten.
Ja, genau, dann haben sie halt, ja, also jedenfalls fährt die Bellerophon zu weit und um 18.45 Uhr, das ist passiert alles in...
Relativ schnell, ja.
Das ist für Seezeitalter sehr schnell. Schießt die Lorient das erste Mal um 18.45 Uhr und wird jetzt auch erstmal nicht mehr aufhören zu schießen. Und die Bellerophon kassiert total. Sie versucht sie sogar zu entern, die Lorient, aber die verliert die Masten und der Wind dreht so, dass die Bellerophon abgetrieben wird und auch im Kampf kaum noch teilnehmen wird. Also,
Argument, es wird zumindest abgetrieben, also es blockiert sich nicht den Weg für die anderen.
Nein, es wird, genau, das ist guter Beitrag. Wäre jetzt genau da liegen geblieben, wäre halt echt blöd gewesen. Aber Glück ist mit den Briten, also was heißt Glück im Unglück, ne?
Ja.
Die werden weggetrieben und werden nicht mehr so viel Kampfeintrag hatten. Und die HMS Majestic hatte auch Probleme, eine richtige Position zu finden, wo man halt gut schießen kann. Und sie landete erst hinter der Lorient, gegenüber von Schiff 7, der Tournon. Und ja, hat halt schon bei Schiff 7 ein Schussduell gehabt. Und von dort aus kam sogar die HMS, hat die HMS Majestic mit Schiff 8, der Heron, nee, doch, ja, Heron oder so, ein Schussduell gehabt, also Schiff 8. Ne, also das erste Schiff liegt schon jetzt vor Schiff 7 und vor Schiff 8. Nur um das mal so zu erklären. Und trotzdem Beschuss zweier Schiffe hielt die HMS Majestic dem andauernden Gewehrfeuer ja auch, was auf Deck, haben oben in der Takelage hingen Scharfschützen, haben auf Deck geschossen, der anderen Schiffe. Hielt sie die ganze Zeit über
dieses... Wo die Scharfschützen damals noch nicht so...
Nee, natürlich nicht. Aber die ganze Zeit, in der ganzen Schlacht, die HMS Majestic kämpft jetzt gegen Schiff 7 und 8 und hält die ganze Zeit durch im Duell 2 gegen 1. Und ich hatte erwähnt, die um ca. 19 Uhr, also nach 15 Minuten Schussduell mit Delorient, verliert die Bellerophon ihre Masten und wird weggetrieben. Und die Gallier wurde jedoch am Kopf verletzt, aber noch nicht tödlich. Und die Engländer arbeiteten sich jetzt, wie gesagt, Schiff für Schiff von unten nach oben hinunter. Und die Gallier erkannte die Gefahr und schickte Signal zu der Nachhut, also die ganzen unteren Schiffe, also 19.
Die oberen dann? Nee. Von Westen raus waren?
Achso, ja, na gut, ich gehe jetzt davon, dass oben waren die Schiffe, die als erstes
Ich dachte, die sind im Süden gewesen.
Ja, also die generelle Linie war jetzt ja von Ost nach West.
Ja.
Genau, und die Briten haben angefangen, im Westen alles, ich will nicht sagen, Platz zu machen.
Sind von Ost nach West gegangen, okay, nee, gut, dann...
Ist alles von West nach Ost, wie ich vorgehe jetzt. Und die arbeiten sich immer weiter in die Mitte vor und hinten ganz im Osten, also ganz am Ende der Linie, sind noch die unbeschädigten Schiffe, 9, 10, 11 und 12 und 13. 9 kämpft ja schon. Aber die müssen, ja, mobilisiert werden und quasi, die brauchen den Befehl, dass sie einfach mit in den Kampf eingreifen sollen. Aber durch die Dunkelheit und irgendwie klappt das nicht. Und
Kommunikation,
die Kommunikation geht nicht durch, dass die da helfen sollen. Aber hätte man sich vielleicht denken können, dass man, wenn da vorne so viel geschossen wird, denn Villeneuve, Admiral Villeneuve, war Kommandant der Nachhut und der wartete auf entsprechende Befehle, weil er es halt nicht hörte. Aber er handelte nicht wie Nelsons Generäle auf Eigeninitiative, sondern hat gewartet auf seinen Befehl. Kann man sehen, wie man will, aber in dem Fall war es verheerend. Und jetzt kam die HMS Swiftsure und die beschoss zuerst die bereits schwer beschädigte Franklin und das war ja das Schiff vor der Lorient. Und jetzt fingen die Schiffe langsam an, die Franklin, also Schiff 6.
Das vor der Lorient?
Genau. Langsam zu umkreisen, zu isolieren und haben also angefangen...
Die hinteren rücken immer nach, die auf der anderen Seite sozusagen waren.
Genau. Die
das rücken... Ist echt super ungünstig gelaufen. Ne?
Ja, also, die rücken parallel mit dem Stück auf der anderen Seite nach und jetzt sind sie angekommen, haben sich runtergearbeitet bis zur Lorient und immer mehr Schiffe fangen an, von den Briten auf dieses Flaggschiff zu schießen. Und und um 19:30 passiert es dann, die Gallier wird von der Kanonenkugel zerfetzt. Also
vom ersten Schuss abgekriegt und dann wird auch noch.
Genau, und wortwörtlich, er wird halt in zwei Hälften geteilt von seiner Kanonenkugel. Du bist halt im Schnipsel, du bist tot sofort. Ja. Da kannst du nichts machen. Und auch Nelson wird ca. 19:45, also 15 Minuten später, auf der HMS Vanguard verletzt und bekommt auch einen Schuss ab von einem Gewehr.
Sniper.
Von einem Scharfschützen. Und er soll sich angeblich unter Deck begeben haben zu sein, wo alle Verletzten waren und die Ärzte wie wild amputiert haben und so. Und soll sich angeblich mit in die Reihe gesetzt haben und gewartet haben, bis er an der Reihe ist.
Obwohl das ja mehr heroisch ist wahrscheinlich, also
ja.
Legenden.
Ja, genau. Und gegen 20 Uhr gab es dann in der Vorhut wirklich gar keine nennenswerten Gefechte mehr. Und nochmal die Kurzzusammenfassung. Ich weiß, es tut mir leid, es ist verwirrend, aber ich finde es echt beeindruckend. Die Guerin, die Conquérant, die Spartiate, die Aquilon und die Purple Sovereign waren alle kampfunfähig geschossen.
Hm.
Also die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe.
Oder gegen zwei da?
Bitte?
Ich bin gespannt, Mann. Haben die aufgegeben oder ging es weiter?
Ja, es geht noch weiter. Nun fokussierten sich die Angriffe wirklich komplett aufs Zentrum. Und Schiff 6, die Franklin, die kämpfte wirklich mit allen Mitteln bis zum Schluss. Und Die HMS Leander stieß dazu und beschoss dann, wie gesagt, auch die Franklin oder Franklin aus einem sehr günstigen Winkel, und die Kugeln, die verfehlten, trafen sogar noch die Lorient, die dahinter lag. Ja. Also war ein Kreuzfeuer, was sehr tödlich war. Und
wie das so oft bei Kreuzfeuer
ist. Ja, ganz genau. Und die Leander wurde unterstützt von der HMS Defense und von der HMS Orion. Und wie gesagt, so wurde die Franklin schnell isoliert und die Lorient geriet immer mehr unter Beschuss. Und was ist das Schlimmste, was bei einem Schiff passieren kann?
Es geht unter.
Ja.
Das Ruder wird beschädigt.
Na, nicht wenn du vor Anker liegst, dann ist nicht so schlimm.
Das stimmt.
Auf einem Holzschiff.
Brennt.
Ganz genau. Und was ist unter diesen Schiffen noch ganz problematisch, wo du schießt mit Schwarzpulver?
Die haben Schwarzpulver. Schwarzpulver zündet sich an.
Und macht Boom.
Und das Schiff geht hoch.
Das Schiff geht
hoch. Und fliegt 6 Meter hoch, wie beim Schlag von Pearl Harbor.
Ja, nein, nicht ganz. Schade. Ich find's krasser.
Oha, okay, jetzt kommt's.
Und zwischen 21.45 Uhr, also jetzt mehreren Stunden Feuer, wenn du jetzt überlegt hast,
wir waren... 18.45 Uhr war vorhin... Dass dieses erste Schiff mit B
ankommen? Ja, genau. Und 19.45 Uhr war Nelson verwundet und dann mit 20 Uhr.
Das ist interessant. Also 18.45 Uhr war schon das erste Schiff bei der Lorient angekommen.
Nee. Achso, ja, das meinst du. Ja, ungefähr.
Und die anderen sind jetzt zwei, drei Stunden später da.
Ja, beziehungsweise, nee, die kämpfen die ganze Zeit schon. Aber ja. Jetzt das, was passiert, ist okay, erst okay. 2, 3 Stunden später. Und man weiß nicht genau, natürlich nicht genau. Aber zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr kam es dann dazu, das Feuer hat sich bis zum Munitionsdepot durchgefressen und die Lorient explodierte vor den Augen aller Beteiligten.
Das ist natürlich ein moralischer Effekt.
Durch einen Brand. Genau. Und eine gewaltige, ich kann gewaltig gar nicht mehr definieren, Explosion war noch in 12 Meilen zu hören in Alexandria. Für die damalige Zeit absolut unvorstellbar. Weil, ich meine, im Ersten Weltkrieg hast du das nachher ja regelmäßig gehört und auch noch bis Paris und keine Ahnung bis wo. Ja. Aber bis da gab es, das war das erste Mal, dass man das richtig hatte.
Das also,
war
das so laut ist, ja.
Gar nicht vergleichbar. Und das 15 Tonnen schwere Steuerruder, was ich ja gesagt hatte, der Lorient flog angeblich fast eine halbe Meile weit weg.
Wie viel Steuer war das?
15 Tonnen.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Na doch, doch. Weil, das ist sogar ziemlich belegt.
15 Tonnen, das sind 15 Autos, die in einer halben Kilometer fliegen.
Ganz genau, weil es ist in der Doku, die ich gesehen habe, das waren Archäologen, die haben das Schlachtfeld.
Die Archäologen haben es weggeworfen.
Nein, die Archäologen haben das Schlachtfeld untersucht und haben das Wrack der Lorient gefunden und eine halbe Meile weiter lag das Steuerruder, was 15 Tonnen schwer war, was hat man alles gewogen.
Ja gut, kann auch theoretisch auch.
Nee, das kommt nicht von Strömung oder so.
Ja?
Nee, das kann keine 15 Tonnen.
Naja.
Ich sehe, du bist skeptisch, aber... Lass es, es ist beeindruckend. Also fast eine halbe Meile flog es weg. Und hunderte Seeleute starben in nur einer Sekunde, wo das Ganze explodierte.
Ja.
Und die Teile der Lorient sind sind über eine Fläche von 10 Fußballfeldern zerstreut gewesen. Takelage brennt, alles fliegt umher, Nägel, dididim. Die umliegenden Schiffe werden in Brand gesetzt und sind wie wild mit Löscharbeiten beschäftigt, weil natürlich die Explosion da irgendwie Funken und alles rüber schießt. Und diese Explosion war logischerweise der absolute Höhepunkt der Schlacht und entschied diese im Endeffekt auch. Und circa 15 Minuten lang soll nicht geschossen worden sein danach. Und es war eine Feuerpause. Beiboote wurden niedergelassen, um nach Überlebenden zu suchen. Und wie gesagt, zudem mussten diese Brände gelöscht werden. Und psychologisch muss das wahnsinnig gewesen sein, weil das war die erste Massenvernichtung, die man als Mensch irgendwie miterlebt hat. Ich meine, heute in unserem...
Das ist ja quasi normal.
Ja, nee, ich meine, aber da wirfst du...
Eine Bombe ab und dann passiert sowas.
Da ist im 1945 hier auf Hiroshima und Nagasaki 200.000 Menschen mit einer Bombe tot.
Ja.
Oder mit... Die Zahlen sind total... Mit Maschinengewehr, wie gesagt, das geht alles viel schneller mit den Todeszahlen. Aber wenn jetzt in einer Sekunde auf einmal über 1.000 Menschen sterben, muss das... Da war eine bedrückende Stille danach, angeblich. Die circa 15 Minuten angehalten hat, dann haben sie weiter geschossen.
Dann war es egal, vergessen.
Dann war... Und die Franklin, die immer noch davor lag, hielt immer noch durch, obwohl das Schiff dahinter schon explodiert war.
Okay, krass.
Und die sollen angeblich erst um Mitternacht ergab sich die Franklin und... Beziehungsweise sie ergab sich...
Das ist viel krasser gewesen sein als ihr Flaggschiff.
Die haben bis zum Ende durchgehalten... Und die Franklin, deswegen erwähne ich sie jetzt, weil das wird ganz schön heftig. Nee, Entschuldigung, es war doch nicht die Franklin, es war Schiff 8, die Tonnant.
Also das hinter dem Lorient,
die genau. Explosion ist. Und ne, also die, wie gesagt, die Briten arbeiten sich halt von Schiff 1 bis jetzt schon Schiff 8 weiter vor und ja. schießen alles in Kleinholz. Und die Tonnant wurde jetzt von allen Seiten beschossen und der Kapitän der Tonnant verlor beide Beine durch eine Kanonenkugel plus einen Arm.
Ungünstig.
Und er wurde in ein Fass voller Kleie, das sind Reste von gemahlenem Mehl, an Deck gesetzt, in dieses Fass mit dieser Kleie drin.
Und hat die anderen haben ihn da reingesetzt, ohne Beine und einen Arm weniger.
Genau, und er hat dann noch angeblich 15 Minuten lang kommandieren können, bevor er dann auch verblutet ist.
Oh Gott.
Und auch die Tonnant kämpfte tapfer bis um 3 Uhr, bis sie komplett zerschossen wurde von so vielen Schiffen und entmastet an den Strand getrieben ist. Aber bis zum Ende wurde der Kaiser, wurde das kaiserliche Zeichen von Napoleon hochgehalten und im Gegensatz zu einigen anderen Schiffen, die gleich noch kommen werden, hat die Tonnant und auch die Franklin gar nicht bis sehr, sehr spät kapituliert. So, und jetzt Schiff 9 und 10, davon ist die 1 die Mercure. Die hatten es nicht so weit geschafft, die zu weit gefahrene HMS Majestic zu bezwingen. Das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, das Schiff, was schon weitergefahren ist, das wirklich zu besiegen. Und die wollten dann letztendlich fliehen. Und bei diesem Fluchtversuch trieben sie letztendlich auf Grund und mussten circa sich um 4 Uhr ergeben.
Ja.
Also Schiff 9 und 10. Die Timilion, keine Ahnung.
Alles gut.
Das war Schiff 13, also eigentlich das letzte Schiff, hat das jetzt erkannt und hat gesagt, okay, wir verziehen uns, aber sind auch bei der Flucht gestrandet und haben dann ihr Schiff kurz dann selbst in Brand gesteckt, damit es nicht den Gegnern in die Hände fällt und sind
mit... Sehr patriotisch.
Und sind mit den Beibooten an Land gefahren.
Und dann nach Alexandria abgehauen, oder wie?
Ja, wie das da weitergeht, oder haben mit der Landarmee Kontakt aufgenommen, da habe ich jetzt nicht weitere Informationen zu. Und Villeneuve, der war wer?
Weiß ich nicht.
Das war der, der die Nachhut befehligt hat.
Nee, das hat mich nicht gemerkt.
Jedenfalls, Villeneuve befahl den letzten beiden Unbeschädigten, die keinen einzigen Schuss abgegeben haben in der Schlacht, Linienschiffen der Generant oder Generix, wie auch immer, und der Guillaume Tell den Rückzug. Und die Fregatten, die sich auch noch hinter der Linie befanden, die Justice und die Dionne, sind auch mitgekommen.
Rückzug heißt wohin?
Die sind
aus der Bucht raus.
Genau, aus der Bucht raus und davon einfach weg. Die sind...
Na, den Schock erstmal verkraften.
Ja. Na, und die haben sie, die waren auch schnell, die wurden auch nicht verfolgt von den Briten, weil die sind nachher sogar zurückgefahren, hatten gedacht, dass die Culloden, die auf Grund gelaufen ist, zu der fahren und die halt noch in Stücke schießen. Und die Briten waren allesamt beschädigt, alle Schiffe waren beschädigt von den Briten und die konnten die Verfolgung einfach nicht aufnehmen.
Ja.
Also die sind dann weggefahren. Und insgesamt entkamen also 4 Schiffe, die keinen einzigen Schuss abgegeben hatten. Und die Schlacht von Aboukir war vorüber. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich glaube schon, mit von West nach Ost.
Die Himmelsrichtung ein bisschen.
Die Himmelsrichtung, aber ich hoffe, man hat ein grobes Bild davon. Ja, wir stellen die Quellen, stelle ich noch rein. Da kann man sich nochmal ganz genau, wer das jetzt so brennt interessiert, so wie mich, der kann das dann nochmal genau nachlesen und nachschauen. Aber jetzt erstmal noch zu den Folgen. Am nächsten Morgen glich die Bucht einem Friedhof. Überall trieben Leichen, Körperteile, Leinen, Segel, Holz... die Kanonenkugeln nicht, aber die waren ja untergegangen, logischerweise. Und die Verluste waren, die Briten verloren 218 Mann und 677 wurden verwundet. Wobei natürlich noch welche an den Verletzungen erlegen sind. Und bei den Franzosen gehen die Schätzungen weit auseinander. Es waren zwischen 1700 und 2000 Mann gefallen.
Das ist nicht so viel,
nee, wie man denkt. Hört sich krass viel an, aber wie gesagt, es ist einfach, ja, auf Segelschiffen, da ist das ein ganz anderes Verhältnis.
Ja.
Das ist nicht so leicht. Wenn Schützengräben aufeinander schießen, sterben viel mehr. Ja. Aber auf jeden Fall wurden knapp 5000 Mann gefangen genommen. Nee, Quatsch, andersrum. Ich habe auch Zahlen gefunden, wo knapp 5000 Mann gestorben sein sollen.
Das kam jetzt, okay.
Ja. Also, entweder 1700 bis 2000, wahrscheinlicher, aber ich habe auch was gefunden mit 5000. Und jedenfalls wurden aber auch ca. 3000 Franzosen gefangen genommen.
Ja.
Und der Verlust Es klingt hart, den kann ein Land mit so vielen Einwohnern verkraften. Das kriegt man hin. Aber vielmehr ist diese Schiffe, die sie verloren haben. Das ist ein wahnsinniger Verlust. Und die Briten verloren kein einziges Schiff, aber allesamt wurden beschädigt, außer die Culloden, die war ja irgendwo da hinten. Die hat ja nicht viel gemacht. Aber die wurden natürlich alle von irgendwelchen Kanonenkugeln getroffen und mussten alles erstmal repariert werden, aber das war ja ganz üblich für eine Schlacht. Und die HMS Majestic und die Bellerophon, die wurde ja in Mastodes abgetrieben und die Majestic hat sich mehrere Stunden lang gegen drei Schiffe verteidigt. Die waren am härtesten beschädigt. Die Briten erbeuteten 5 Linienschiffe, darunter die Franklin, die Aquilon.
Die Franklin war die wir am besten durchgehalten hatten, ne?
Die, ja, mit der Tonon auch, aber ja, haben lange durchgehalten. Die Conquérant,
die konnten auch noch repariert werden, so dass man das wieder
hinkriegt. Absolut. Die Spartiate und die Tonon. Auch die Tonon, also die beiden Schiffe, die sich am meisten eigentlich gewehrt hatten, sind nicht untergegangen und wurden erbeutet. Und diese wurden auch in den Dienst der Royal Navy gestellt, weil es ist ja immer so, dass dann ein Schiff umbenannt wurde und dann ein HMS irgendwas hieß. Und 6 Linienschiffe und 2 Fregatten wurden aber versenkt. Auch eine gewaltige Anzahl für die damalige Zeit. Was es an Menschen und Material und Kosten alles bedeutet hat, ist gar nicht auszurechnen. Oder die haben sich vielleicht auch selber in Brand gesteckt, wie das letzte Schiff. Und das Expeditionsheer von Napoleon war damit ohne einen Rückweg. Der Gedanke einer ägyptischen Kolonie wurde letztendlich verworfen. Und auch das Sprungbrett nach Indien war damit zunichte gemacht.
Das haben die dann gemacht in Ägypten?
Na, die sind irgendwann zurück nach Frankreich. Aber halt konnten keine dauerhafte ägyptische Kolonie aufbauen.
Aber die wurden auf dem Rückweg auch nicht...
Nein, er hat es halt zurückgeschafft. Ja. Aber trotzdem war das Wichtigste, seine eigentliche Idee dahinter, gescheitert. Und die Schlacht von Abukir gilt gemein als erste große Niederlage von Napoleon.
Ja.
Weil
er war... Der Weg zum Untergang.
Er hat jetzt natürlich nicht in der Schlacht gekämpft, aber trotzdem hat er einige Fehlentscheidungen mit der Positionierung und mit der Lage gemacht und er hat wenig Versorgung geschickt und sagen wir so, er ist ein bisschen mitverantwortlich auf jeden Fall. Und die Mittelmeerflotte der Franzosen wurde damit vernichtet. Und die Gründe dieser Niederlage nur nochmal kurz, die Franzosen waren absolut unvorbereitet, sie hatten noch Menschen, oder Matrosen, die Landgänge hatten. Die Untiefen waren nicht genau bekannt. Dachte nicht, dass sie bei der Nacht angreifen oder in die Nacht hinein angreifen. Man hatte die eine Seite gar nicht nachgeladen. Und die Franzosen hatten sehr untrainierte Besatzung. Die Briten hatten 2 Monate lang, wie gesagt, alle Manöver üben können. Und die Briten konnten sogar alle 8 Minuten feuern, eine Salve, was deutlich schneller war als die Franzosen. Und die Offiziere unter Nelson navigierten deutlich besser, sie arbeiteten im Team und mit einer positiven Konkurrenz, also mit einem, nicht, ich will einfach nur Ruhm ehren, sondern so ein Ehrgeiz mehr, sollte man es nennen. Dann, ganz entscheidend, Villeneuve griff nicht ein. Wäre die Nachhut hochgekommen, hätte das ganz anders aussehen können, weil die britischen Schiffe alle beschädigt waren. Dann, die Franzosen waren in einer starren Formation, sie lagen alle verankert permanent und waren nicht in Bewegung. Die Briten orientierten sich besser in der Nacht und dann das Größte, was immer bei Seeschlachten ist, der Wind stand die ganze Zeit günstig für die Briten.
Ja.
Der Wind stand immer so, dass sie dass sie von West nach Ost die Linie einfach runterfahren konnten. Und zugleich ein Hochkommen deutlich schwieriger war, wenn das passiert wäre. So, jetzt noch die letzten paar Abschlussworte und dann haben wir es alle geschafft. Die Vorherrschaft sollte aber noch nicht gänzlich besiegelt sein von den Briten, die wir kennen. Und 1805, also 7 Jahre später, stellte sich Nelson erneut den Franzosen. Und diesmal bei der berühmtesten Seeschlacht, die es zu der Zeit gibt, bei Trafalgar. Und sein Widersacher, weißt du, wer sein Widersacher war?
Nein.
Villeneuve.
Ah,
der sich, ich will nicht sagen feige verzogen hat, aber die Nachhut zurückgezogen hat, sollte dort nochmal auf Nelson treffen. Und bei der größten Schicksalsschlacht, die für zwischen zwei Nationen, die das absolute Aus für den Seekrieg für die eine Seite bedeuten wird. Und auch sollten das einst französische Schiff, die Franklin, unter dem neuen Namen die HMS Canopus, die bis zum Ende für die Franzosen gekämpft hat, bei Trafalgar für die Briten kämpfen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder das Seekriegszeitalter euch...
Kriegen wir jetzt keinen Ausgang von dieser
Schlacht? Nein, natürlich nicht.
Oh. Ein Teaser.
Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr die Arbeit vielleicht ein bisschen wertschätzt, also ich fand es sehr interessant, aber das Trafalgar wird auf jeden Fall bei der nächsten Folge, bei der nächsten Abstimmung zur Abstimmung bereit sein, dass man die wählen kann, wenn man das dann will und gespannt darauf wäre.
Okay, gut, wir haben jetzt diesmal eine etwas längere Schlacht gemacht.
Etwas länger ist gut.
ja, doch, sehr viel länger. Davor eine relativ kurze Schlacht. Wir werden jetzt mal auf Instagram auch abstimmen, wie die Schlachtenlänge so am besten gewünscht wird. Auch, wie gesagt, immer gerne Feedback über, wie gesagt, Instagram, Geschichtsgulasch heißen wir da, oder E-Mail, geschichtsgulasch@gmail.com. Gut, wir freuen uns fürs Zuhören.
Naja, noch kurz, wir hatten, warum wir das machen, nur um das mal kurz zu verdeutlichen, wir hatten Feedback bekommen von wegen, ob wir die Folgen vielleicht mal länger machen können, und das wäre jetzt mal so ein Experiment, wie es länger aussehen könnte. Und auch mit den Quellen, die werden wir auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr das sehen, wie in dem Fall jetzt ich damit gearbeitet habe. Ich habe mir zum Beispiel, ich wollte es einfach erwähnen, weil ich es schön fand, ich habe mir ein Buch gekauft, und zwar das ist die englische Ausgabe von, die gibt es gar nicht in Deutsch, Ships of the Royal Navy bei J.J. College and Ben Warlow. Und da gibt es alle registrierten Schiffe der Royal Navy, die jemals existiert haben, Kriegsschiffe, ab dem 15. Jahrhundert bis 2015 oder so, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, da habe ich die ganzen Schiffsdaten von den englischen Schiffen her, die ich jetzt natürlich nicht alle gesagt habe, aber zumindest wer da interessiert ist und sowas mit Karonaden und mit so einem Schiffsaufbau und wann ein Schiff gebaut wurde, wann es aufgehört hat, wie es hieß, wie lang es war und all sowas würdet ihr da finden, und das habe ich zur Vorbereitung genutzt und ja.
Ja, also wir finden da weitere Sachen, werden dann da verlinkt oder dargestellt. Genau. Gut, jetzt aber final, vielen Dank fürs Zuhören und das war's.